Da lässt er uns einfach warten, der Kollege Kevin Kiska. Wir überlegen auch, wie wir in die Sendung reinstarten können. Und was macht er? Nichts. Dann sage ich, wie sieht's aus? Und dann sagt er, Aufnahme läuft.
Ja, unser dramatisches Schweigen zu Beginn kann ja auch Spannung erzeugen.
Ja, meinst du gerade bei einem Podcast?
Ich glaube, das kommt nicht gut.
Nach dem Intro erstmal 10 Sekunden nichts und die Leute denken, was ist denn da los?
Kaputt.
Letzte Woche ging's mit Applaus los.
Auch schön.
Podcast vor Publikum. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das war jetzt das zweite Mal, seit es Corona gibt. Und im Dezember hatten wir einmal Lars Ricken zu Gast und diesmal Reinhold Luno. Finde ich ein ganz, ganz sympathischer Typ. Also mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich wusste nicht, was ich so erwarten sollte, habe ein paar Anekdoten erzählt und ich fand es wirklich richtig, richtig cool und möchte mich auch nochmal bedanken, weil ich fand den Umgang seinerseits extrem sympathisch. Da weiß man ja nie, also nicht, dass das bei Reinhard Raubal früher anders gewesen wäre, aber ja, Reinhold Luno ist ja ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt für den einen oder anderen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und er hat da auch wirklich 2, 3 Sachen erzählt. Er hat einen Derby-Sieg garantiert. Das hat nicht so funktioniert.
Dann müssen wir ihn in den Regress nehmen und er muss einfach nochmal kommen.
Ja, genau.
Ich habe es mir auch angehört und fand es auch sehr nett. Sehr angenehm zu hören und interessant, was er sagt. Und als Präsident des e.V. ist natürlich ein wichtiger Mann bei Borussia Dortmund. Seit langen Jahren dabei, muss man ja auch sagen. Selten im Vordergrund. Jetzt ist er erster Vorsteher.
Ja, er war Schatzmeister auch einige Jahre und ist Arzt, kommt eigentlich aus Bonn. Also ihr könnt euch das Ganze nochmal angucken. Ist eine schöne Abendunterhaltung. Heute, ja gut, gibt es vielleicht andere Sachen, die ihr gucken könnt. Aber morgen auf jeden Fall habt ihr mit Sicherheit Zeit. Donnerstags abends, da passiert ja nicht so sonderlich viel. Da kann man auch einfach mal nochmal 90 Minuten BVB-Podcast gucken. Also es ist auch teilweise wirklich zeitlos. Er hat natürlich aber auch was gesagt zum Video Assistant Referee und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich mir überlegt, heute, was gibt's im Vorgeplänkel? Und hier auf dem Teleprompter, da haben wir einen Teleprompter tatsächlich, da standen noch ein paar Sachen, beziehungsweise stehen jetzt immer noch. Und dann habe ich das eben kurz vorgelesen und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen, weil ich dich gefragt habe. Ist auch natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, deswegen sprechen wir jetzt auch drüber. Krebsvorsorge bzw. Krebsfrüherkennung. Kann man nicht früh genug erkennen, um dann etwas dagegen zu tun? Habe ich dich erstmal gefragt, muss da Blut abgenommen werden? Das ist nämlich nicht ganz so meins, aber den Rest, den würde ich über mich im positiven Sinne ergehen lassen.
Ja, macht Sinn, auf jeden Fall, ne? Ab einem gewissen Alter, das du ja auch erreicht hast.
Ich bin der Ältere von uns beiden. Man sieht es nicht, aber.
Eben, ja, man merkt es aber an anderen Stellen. absolut. Geht hin, lasst euch von eurem Arzt checken, regelmäßig. Die Gesundheitskassen unterstützen das und je früher das im Zweifel erkannt wird, umso besser, umso größer die Heilungschancen. Und ich finde es total wichtig. Das macht man bestimmt nicht gerne, lieber geht man dann in der Zeit ein Eis essen, aber das kann unglaublich entscheidend sein und daher hier gerne nochmal die Aufforderung, lasst euch checken. Es ist das Beste, was ihr für euren Körper und für eure Familie und eure Lieben tun könnt, denn wenn ihr gesund seid, dann haben alle was davon.
Genau, Gesundheit ist das Wichtigste im Leben und deswegen kümmert euch darum, dann werde ich mich demnächst auch direkt mal um einen Termin kümmern, ja. In der Hoffnung, dass dann keine Nadel gestochen wird. Da bin ich sofort weg.
Hast du eine Phobie vor Spritzen oder was?
Nee, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich habe ja dann in dem Moment nicht mehr so die Kontrolle und ist nicht so meins.
Du wirst auch schon ganz blass, wenn du drüber redest.
Ja, ist das so? Nee, ich bin immer sehr blass.
Ja. Ich habe da kein Problem, ich spende auch Blut regelmäßig so.
Ja, ja. Boah, das wäre für mich die absolute Hölle.
Warum?
Ist nicht der Schmerz. Also,
das ist ja auch kein Schmerz.
Aber lass mal. Also ich weiß auch nicht, wann mir das letzte Mal Blut abgenommen wurde. Doch, weiß ich, 2012.
Okay.
Ja. Ist aber nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hätte, ich wäre krank oder sowas. Von daher ist das alles in Ordnung. Was hieß übrigens eben, man sieht das an anderen Stellen, dass ich der Ältere bin. Ich bin übrigens einen Monat älter als du.
Ja, das ist ja klar. Woran sieht man das? Weiß ich nicht so.
War das ein
Bewegungsablauf?
Okay, so ein kleiner Hinweis auf den Montagskick. Ich fand's okay.
Ja.
Also für meine Verhältnisse.
Ja, definitiv. Okay. Doch.
Du bist halt für einen Dauerläufer.
Für einen Kreisläufer bist du ganz ordentlich.
Ja, ist halt blöd, dass es keinen Kreis gibt da beim Hallenfußball. Und ein weiteres Thema wurde mir zugespielt. Schweizer beim BVB. Wer war der erste Schweizer beim BVB?
Der erste? Der erste, an dem ich erinnere, wäre Chapuisat. Aber ich weiß nicht, ob vorher schon mal jemand da war.
Ich glaube nicht, weil die Schweizer waren vorher nie so wirklich gut. Würde auch schätzen, Chapuisat, dann natürlich Alex Frey, Philipp Degen, Akanji, Hitz, mhm. Kobel, mhm. Bürki. Mhm. Fallen dir noch andere ein?
Aus dem Stegreif nicht. Nee, gerade nicht direkt.
Interessant, dass alle drei Torhüter irgendwann mal Schweizer waren, witzigerweise.
Ja, die gute Schule von Folletti.
Ja, die hatten früher mal einen Torhüter, der hieß Pascal Zuberbühler. Mhm, kennst du noch?
Der war ja auch Nationaltorhüter.
Ja, genau. Und der spielte jahrelang dann nur in der Schweiz und die haben sich dann auch teilweise für die Turniere qualifiziert. Ich meine, er wäre auch der Torhüter gewesen bei der WM 94, bin ich mir nicht ganz so sicher, aber auf jeden Fall, das ist so seine Zeit gewesen, 90er Jahre. Und dann ist er mal zu Bayer Leverkusen gegangen. Er war ja so grottenschlecht. Ich glaube, nach einer Saison war er wieder weg tatsächlich. Also kurzes Intermezzo nur gehabt in der Bundesliga.
Die Schweizer Torhüter in der Bundesliga haben ja große Tradition.
Ja.
Ne? Ja, definitiv.
Ja, und die sind ja auch wirklich gut. Also
ist ja auch so. Von Sammer, Kobel, früher Benaglio.
Ja, tatsächlich. Zusammen mit den drei Dortmunder mal eben 5 Stück. Also 5 von 18 in der Bundesliga. Wahnsinn.
Hm. Ja, war nicht auch noch in... jetzt muss ich nichts Falsches sagen. Ich denke nochmal nach, du redest eben in der Zeit weiter.
Mhm. Ja, jetzt überlege ich auch mal kurz, wo hat noch ein weiterer Schweizer Torhüter gespielt? Bei welchem Verein könnte das gewesen sein? Während Jürgen überlegt, guckt mich allerdings an und denkt, ich habe die Lösung parat, ist gerade nicht bei mir auf dem Schirm.
Hatte noch Augsburg auf dem Zettel, aber das war ja Gregor Kobel.
Nee, Gregor Kobel war in Stuttgart, Hitz war in Augsburg.
Kobel auch.
Kobel auch, ja, aber echt? Das könnte ich gleich nochmal nachschauen.
Die eine Saison im Abstiegskampf gemacht und dann war die Saison im Aufstiegskampf mit Stuttgart.
Ja, das kann sein. Mhm. Wenn du das sagst, wird das stimmen.
Der hat mal, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der FC Augsburg mal 2-1 gegen den BVB gewonnen oder sowas zu Hause. Ab und zu passiert ja sowas ja mal. Dann hat er mal ein Riesenspiel gemacht und der Kobel ein paar Sachen rausgefischt.
Ja, ab und zu, ja. Und... jetzt, wo wir das geklärt hätten mit den Schweizern beim BVB, müssen wir natürlich über den legendären Abschied sprechen, gestern von Sascha Klaverkamp bei uns unten in der Lounge. War schon emotional. Ja,
durchaus, klar. Und wenn man, ich kenne Klavi jetzt, also ich kenne ihn noch viel länger, jetzt haben wir 10, 12 Jahre zusammengearbeitet und ja, ein Kollege, der mehr ist als ein Arbeitskollege, sondern ein guter Typ, ein Freund und ein großer Schatz für unser Team gewesen.
Auf jeden Fall, wir werden ihn schmerzlich vermissen. Er hat eine Poolparty angekündigt für Anfang Juni und ich kann nicht. Ich bin angepisst und enttäuscht zugleich.
Hm. Ich kann auch nicht, weiß ich schon.
Echt?
Naja, mein Ältester hat Konfirmation. Ich glaube, da.
Oh, das also ist
ich,
aber
ich,
richtig.
Ich muss mich entscheiden, aber ich glaube, das wird so ausfallen.
Er hat gesagt, sollte der BVB ins Pokalfinale kommen, findet das Ganze eine Woche später statt. Dann frage ich mich, wenn du nicht kannst und ich nicht kann, warum er das nicht grundsätzlich eine Woche später macht.
Ja, Pokalfinale ist gesetzt, oder? Im Viertelfinale ist doch freilos und dann sind ja nicht mehr so viele Spiele.
Ja, unabhängig davon. Wenn die beiden wichtigsten Gäste nicht können, also Dirk und Flo, dann sollte man gucken, dass man das verschiebt.
Wir werden einen Termin finden und im Klaverkampschen Pool planschen. Fear and Loathing in Las Davensberg.
Ja, wobei natürlich auch die Sommerferien anscheinend dieses Jahr relativ früh anfangen. Das musst du ja wissen als dreifacher Vater.
Das weiß ich, ja.
Ja,
ja, Ende Juni schon.
Ende Juni schon. Und wohin geht's?
Im Urlaub im Sommer? Mhm. Skandinavien, Dänemark, Schweden.
Oh, Dänemark, Schweden. Mhm. Schön mit einem Wohnmobil oder was?
Ja, Wohnwagen, Campen.
Mhm. Oh, okay, zu fünft in dem Wohnwagen, das läuft?
Ja, beziehungsweise haben wir so ein California.
Und ja, stimmt, auch, ich kenne ihn ja.
Ja, genau. Da können 2 schlafen und 3 im Wohnwagen, dann ist das easy.
Da sind wir mal schön nach Rouen gecruised.
Ja, das haben wir aber schon ein paar Mal erzählt.
Ja, im Podcast. Ja, das stimmt, glaube ich. Wobei wir haben immer neue Fans. Übrigens, was neue Fans angeht, ihr könnt mir gerne folgen bei Instagram und könnt auch dort ab sofort Hörerfragen stellen. Da sind wieder einige reingekommen. Herzlichen Dank dafür, dass ihr euch so rege beteiligt habt. Einfach Sascha Staat suchen, genauso wie bei Twitter. Und ihr könnt natürlich auch @JürgenKors folgen bei Twitter. Da freuen wir uns drüber und sowieso @RNBVB. Und ihr könnt auch ein Abo abschließen bei den Ruhrnachrichten nur rund um das Thema Schwarz-Gelb. Tut das sehr, sehr gerne. Und ansonsten muss ich nochmal kurz auf den Abschied zurückkommen, weil nämlich da wurden so Fotos gezeigt.
Ja.
Das war phänomenal. Und auch so falsche Schlagzeilen. Und wir hatten wohl anscheinend früher mal eine Wall of Shame für falsche Schlagzeilen. Also am geilsten fand ich tatsächlich, jetzt muss ich nochmal nachgucken, weil ich habe es abfotografiert gestern. Ich fand es wirklich überragend. Das mit Nelson Mandela.
Ja, ja. Großartig.
Ah, fantastisch.
Ein Foto von Roberto Blanco Und die Bildunterzeile lautet, wird häufig mit Nelson Mandela verwechselt, Doppelpunkt Morgan Freeman.
ich fand's wirklich phänomenal. Also wie kann das denn bitte passieren?
Großartig.
Fantastisch. Und es gab noch eine Weltkarte,
ja,
die Weltbörse im Wochenüberblick. Und da stand dann irgendwie mal London. London war aber dann in Ottawa und da war eine kanadische Flagge. Mhm. Frankfurt hatte die britische Flagge, was ja korrekt war, weil London angezeigt wurde und so weiter und so fort. Also es hatte sich alles dermaßen verschoben auf der Weltkarte. Fand ich wirklich super. Und es gab ein Foto, hauchdünn geschnitten, stand da drunter. Und es war ein Leberkäsebrötchen. Und das Leberkäsebrötchen, das war ein normales Brötchen, aber der Leberkäse war einfach das ganze Ding. Fantastisch. Also da waren noch ein paar andere super Sachen mit dabei, wo ich wirklich sehr drüber schmunzeln musste. Und ja, gut, was soll ich sagen? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, außer dass Klavi jetzt weg ist und wir werden es überleben müssen. Wir haben keine Wahl. Jetzt kommen wir zu einem Spiel. Ja, was soll ich sagen? Es ist ja jetzt nur ein paar Tage her. Borussia Dortmund beim FC Schalke 04. Und da haben wir natürlich gestern mit den Kollegen auch nochmal drüber gesprochen. Und dann ging es um die Noten, die gegeben wurden und so weiter und wie das Spiel gelaufen ist. Und ich habe gesagt, für mich war der BVB hochdominant. Eigentlich hätten sie das Spiel in Anführungsstrichen locker gewinnen müssen. Die waren klar besser als Schalke. Also mindestens 60 Minuten lang waren sie klar besser. Ja, die Gegentore, boah. Also so dämlich kann man natürlich aus Schalker Sicht auch sagen. Die Gegentore waren dämlich, aber der BVB hat ja deutlich bessere Torchancen gehabt.
Ja.
Nicht unendlich viele, aber die, die sie hatten, waren richtig gut. Und deswegen, ja, ich weiß nicht, warum die Leute übrigens sich hinterher so aufgeregt haben über den BVB, als ob die schlecht gespielt hätten. Das war ja nun mal nicht der Fall.
Ja, sie haben lange Zeit nicht schlecht gespielt, im Gegenteil. Hatten Gegner und Spiel und Kontrolle alles im Griff. Aber es wird halt am Ende abgerechnet und da ist der FC Schalke 04 zu einem, ja, glücklich zustande gekommen, aber nicht unverdienten Remis gekommen. Und ja, ist dann ärgerlich, ne, wenn du der Außenseiter bist und zweimal im Rückstand bist und noch einen Punkt holst, ist es natürlich ein gefühlter Sieg. Und so haben sich die Schalker ja auch aufgeführt und das gefeiert. Und wenn du der große Favorit bist, zweimal führst, aber am Ende eigentlich nur mit einem Punkt nach Hause fährst, dann fühlt sich das auch eher an wie eine Niederlage, ganz bestimmt.
Ja, das glaube ich auch, wobei mir das Gefeiere von einem Unentschieden schon ordentlich auf den Sack ging.
Zeigt ja, wo die Prioritäten gerade liegen bei den Königsblauen und dass die natürlich solche emotionalen Momente auch ausgiebig feiern und genießen wollen und müssen. Sie spielen ja eine gute Rückrunde inzwischen. Da kann man ja auch berechtigte Hoffnungen haben, aber so ein Punkt gegen den BVB hat ihnen dann nochmal richtig gut getan.
Wenn jetzt die Leute kommen und sagen, der BVB bzw. das Umfeld ist auch ausgeflippt nach dem 2:2 gegen die Bayern, ist mir egal, weil das war eine völlig andere Situation. Das war eine ganz andere Dramaturgie in dem Spiel. Die Bayern hätten längst das 3:1 schießen müssen. Mhm. Der BVB hat in vielen Spielen gegen die Bayern in Serie nicht gut ausgesehen. Und dann kommt es irgendwie auch dazu, dass Modest ja dann vorher noch eine Großchance hatte, die er vergeben hat. Und dann quasi mit Schlusspfiff das Tor macht. Das ist eine ganz andere Nummer gewesen. Also kommt mir nicht mit der Geschichte. Ist überhaupt nicht vergleichbar.
Nein, kann man nicht vergleichen. Und es ist Derby, immer nochmal was Spezielles, was Besonderes von der Atmosphäre her. Ich fand es aber zum einen grundsätzlich sehr wohltuend, wie selbstkritisch die Borussen waren, die sich alle an die eigene Nase gefasst haben und gesagt haben, das haben wir selbst verbockt, das Spiel hätten wir niemals mehr aus der Hand geben dürfen und warum halten wir uns in der zweiten Hälfte nicht mehr an den Plan, warum lassen wir es zu einem wilden Spiel werden, was dann nur Schalke gut tun kann und uns nicht. Also die Selbstkritik und die Einsicht fand ich wohltuend, weil es eben in die richtige Richtung zeigt und wenn man die letzten Spiel über mehrere Wochen so Revue passieren lässt, dann wäre ja das eine oder andere Unentschieden, ich sag mal, in Hoffenheim gegen Leipzig ja auch schon deutlich wahrscheinlicher gewesen vom Spielverlauf. Und jetzt hat es den BVB halt mal erwischt und trotzdem stehen da immer noch 9 Spiele ohne Niederlage jetzt für das Kalenderjahr und 8 Siege, ein Unentschieden in der Bundesliga. Muss man jetzt nicht alles verteufeln und ich bin da, glaube ich, sehr bei Edin Terzic, der gesagt hat, wir waren auch vorher nicht so gut, wie wir gemacht wurden, auch wenn die Ergebnisse natürlich alle gestimmt haben.
Ja, die Ergebnisse haben immer gestimmt. Ich finde aber auch, dass wir vor 1, 2, 3 Jahren immer darüber gesprochen haben, dass der BVB auch diese Spiele gewinnen muss. Und die Bayern würden das immer tun. Die spielen manchmal nicht so gut und gewinnen aber die Spiele. So, und beim BVB heißt dann immer Spielglück. Finde ich aber auch Blödsinn.
Ja, das ist ja auch dann eher eine oberflächliche Diskussion, will ich mal sagen. Klar, hat den BVB in der vergangenen Woche ein bisschen Spielglück gehabt. Auch mal glückliche Entscheidungen. Ne? Also hat sich nach dem Spiel in Chelsea auch keiner hingestellt und gesagt, ach, in Hoffenheim hatten wir aber ja Glück mit dem Strafstoß, ne? Dass der nicht gegeben wurde. Also das gleicht sich dann früher oder später mal aus. Manchmal tut es mehr weh, manchmal weniger. Wenn man den Nutznießer von strittigen Entscheidungen ist, dann kann man da schneller drüber hinweggehen, als wenn man dann der Leidtragende ist. Und ich fand tatsächlich, dass sich der BVB aber auch bei Auswärtsspielen bei schwächeren Mannschaften, was wir ja sonst immer mal thematisiert haben, jetzt in den letzten Wochen auch gefangen hat. Durchaus. Und die Auswärtsspiele ja auch in der großen Mehrzahl erfolgreich bestritten hat. Ne? In Leverkusen gewonnen, in Hoffenheim gewonnen. Wo zwischendurch noch? Sagt man mal eben, ist schon wieder alles so lange her. Pokal in Bochum gewonnen, was ja auch so ein Knackspiel hätte sein können in jede Richtung. Ja, und da war ja noch eins, fällt mir gerade
nicht ein. Fällt mir auch gerade nicht ein.
Ah. Es geht so schnell.
Ja, ärgert mich. Ja, es geht tatsächlich schnell. Aber wir können ja festhalten, dieses Spiel gegen Schalke hätte man gewinnen müssen eigentlich mehr oder weniger. Oder beziehungsweise die 3 Punkte irgendwie mitnehmen, ist egal. Man hatte ja auch noch danach Riesenchancen, also nach dem zweiten Treffer von Guerrero. Ich fand, die ersten 10 Minuten hat der BVB so ein bisschen gebraucht reinzukommen. Da ist Schalke mit einigermaßen Dampf aus der Kabine gekommen. Allerdings, die fahren dann irgendwelche Konterschalke, so 3 gegen 4 oder sowas. Und dann ist natürlich das Stadion laut, weil alle irgendwie die Mannschaft zu einem Tor schreien wollen. Aber im Endeffekt, es gab nur eine richtig, richtig große Torchance in dieser Phase. Das war, als Hummels den Ball ein bisschen vertändelt hat. Ja, war am Ende sein Fehler, aber auch ein blöder Pass auf ihn.
Definitiv.
Salazar war es, glaube ich, Salazar, der den drüber geknallt hat.
Chance war von Salazar und der schlechte Pass von Schlotti, da, ne, der Hummels aus 5 Metern auf Kniehöhe anschießt, der war natürlich auch nicht leicht zu verarbeiten. Da muss man schon klarere. Entweder spielt er flach und klar zum Torwart zurück oder er passt flach in den Fuß des Mitspielers, aber den Ball zu verarbeiten war natürlich auch schwierig.
Ja. Abgesehen von dieser Szene, der BVB im ersten Durchgang, die wirklich klar bessere Mannschaft, hatte einige Torszenen mit dabei und dann auch eine richtig geile Bude von Schlotterbeck. Also wenn der da unten so einschlägt, den kannst du, glaube ich, auch nicht halten.
Ja, es gibt schon Torhüter in der Bundesliga, die da, glaube ich, noch die Hand ranbekommen.
Oh ja, da können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Durchaus. Aber ja, und eine Vielzahl an richtig guten Torchancen. Ne? Guerrero vor dem 1-0 schon, Malen zweimal, Marius Wolf nochmal, fast ein Eigentor. Also waren schon jede Menge auch wirklich gute und klare Torchancen. Und der Matchplan hat auch funktioniert. Ne? Die haben es nachher erklärt, ne? Rafael Guerrero im Mittelfeld aufzustellen, um eben gegen die Schalker Abwehrstrategie mannorientiert zu verteidigen, dann auch spielerische Lösungen zu finden. Das dauerte 2, 3 Minuten, weil eben dieses 1 gegen 1 auf dem ganzen Platz auch immer erstmal unangenehm ist. Aber dann hat der BVB das richtig gut gelöst, klare Torchancen rausgespielt, hat dann aber ja vielleicht auch im Gefühl der sicheren Überlegenheit, der sportlichen Überlegenheit, dann ein bisschen die Zügel schleifen lassen. Und das war der größte Fehler, den man in diesem Spiel machen konnte, leider.
Glaubst du das, dass das so war, dass man wirklich die Zügel hat schleifen lassen?
Ja, da fehlte dann ein bisschen Anspannung, das war dann ein bisschen lässig, ein bisschen überheblich und das funktioniert halt nicht. Und gerade bei einer Mannschaft, die, ja, wie Schalke, die an sich glaubt gerade, die um ihre Unterlegenheit weiß, aber das Bestmögliche versucht da rauszuholen, da darf man eben die Tür nicht mehr offen lassen, sondern muss dann eben das nach dem 2-1 das 3-1 machen und dann ist Ende und Ruhe im Karton. Und das, ja, du hast eben den Vergleich mit den Bayern angesprochen, die gewinnen solche Spiele. Das fehlt dann vielleicht, ne, um wirklich dann auch Titelreife nachzuweisen. Dann musst du halt da das dritte Ding noch machen und dann eben die Partie auch dann in Ruhe nach Hause fahren. Das war in der Hinrunde oft ein Problem, dass der BVB selbst nach Führung irgendwann in so einen Strudel gekommen ist mit Unsicherheit, mit ein bisschen Stress, unter Gegnerdruck, auch von Mannschaften, die man eigentlich beherrschen müsste. Hatte ich jetzt in den vergangenen Wochen weniger gesehen, war jetzt in Schalke nochmal so, ähnlich wie in der zweiten Halbzeit gegen Ende dann in Hoffenheim, wo dann ein bisschen die Klarheit verloren geht und die Routine, die Übersicht, den Ball dann weiterlaufen zu lassen, den Gegner laufen zu lassen, um eben auf diesem Weg einfach das Spiel im Griff zu halten. Da fehlt es noch ein bisschen.
Lass uns über die Gegentore sprechen. Wo du eben gesagt hast, der ein oder andere Torhüter hätte den Schuss von Schlotterbeck gehalten. Also ich glaube, den von Guerreiro, den hätte keiner gehalten. Aber lass uns über die Gegentore sprechen. So, wir können jetzt darüber diskutieren, wie die zustande gekommen sind.
Ja.
Ich finde aber bei beiden Gegentoren, ich will nicht sagen, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich glaube, mit Kobel wären beide Gegentore nicht gefallen.
Da würde ich dagegen halten.
Ah ja, okay, pass auf. Ich finde, wenn du die Situation dann auch nochmal im Fernsehen gesehen hast, ich weiß nicht, ob du sie hinterher nochmal angeguckt hast.
Ja.
Also, ich weiß nicht, wie dieser Mario Basler, wie heißt der nochmal, der da bei Schalke rechts spielt?
Mario Basler?
Ja, der sieht so ähnlich aus. Wie heißt er denn nochmal, der die...
Marius Bülter?
Ja, der den Pass gegeben hat, der Glatzkopf. Den Pass gegeben hat zum 1-1. Ist das Bülter? Nein. Bülter hat Haare.
Ja, ja. Matriciani?
Ja, das kann sein.
Ja, ja. Aber ist Außenverteidiger.
Ja, genau.
Ja.
Der hat da den Querpass gegeben zum Ausgleich, den dann Bülter verwandelt hat.
Mhm.
Genau, so war es doch. Ja.
Von ihm?
Sagen wir mal, auf jeden Fall, der spielt den Pass rein.
Mhm.
Ist ja auch egal eigentlich, wer es war.
Ja.
Er spielt den Pass und du siehst an seinem Gesicht und an den Augen und so weiter und so, er will nur den Pass spielen. Nur. Er guckt gar nicht, was macht Meier im Tor, bewegt er sich irgendwie. Und dann denke ich mir, ein richtig, richtig guter Torhüter erkennt das einen Tacken früher und geht nach vorne und fängt den Querpass einfach ab.
Mhm.
Ich glaube, dass ein Gregor Kobel das gemacht hätte. Alex Meier ist eine sehr gute Nummer zwei, aber es gibt ja Gründe, warum der jahrelang nicht Bundesliga gespielt hat. Ich glaube, dass das so Kleinigkeiten sind. Und bei dem Kopfball von Karaman, den er gut gesetzt hat, finde ich, ist die Gegenbewegung und das Abdrücken und so weiter. Ein anderer Torhüter, also einer, der nochmal einen Tacken besser ist, dem gelingt das. Und klar, das wäre dann eine Weltklasse-Parade, aber die hast du halt ab und zu. Und die hast du halt auch ab und zu von Gregor Kobel. Also ich glaube zumindest mal das erste Tor, da fand ich irgendwie offensichtlich, aber ist natürlich leicht dahergesagt, wenn er dann einfach runtergeht, der Pass kommt durch den 5-Meter-Raum.
Mhm. Ja, ich habe mir auch genau unter dem Aspekt die Szene nochmal angeguckt. Die entscheidenden Fehler beginnen die Brussen für mich vorher.
Ja, das sowieso. Ja.
Also da reden wir beim ersten Gegentor auch klar über den Ballverlust von Jude Bellingham, auch über Bellinghams fehlende Aggressivität oder taktisch nicht schlaues Verteidigen vor der Flanke vor dem zweiten Tor. Ja, da versucht er nach vorne zu verteidigen und irgendwie den Gegner wegzudrängen, anstatt einfach den Weg nach hinten zuzumachen. Sie sind 2-1 in der Überzahl. Gegner zustellen, Ende, passiert nichts mehr. Ja, bei dem ersten Tor mit Meier, ja, der Flankengeber ist im 16er, hat aber einen ganz schlechten Winkel. Also eigentlich kann er von da nicht draufschießen. Und wenn er spekuliert und einen halben Schritt nach vorne macht, kann er sich vielleicht strecken und den Ball rauspatschen. Aber ist keine Pflicht, glaube ich, ne, ihm dann Fehler anzukreiden. Das würde ich nicht tun. Wenn man den Schützen bzw. den Passgeber gut liest, dann kann er mit einem halben Schritt, den er vom kurzen Pfosten wegmacht, nicht die Torwartecke aufmachen und trotzdem bereit sein, um da reinzuspringen. Aber das wäre dann sicherlich ideal gelöst. Und beim zweiten ist natürlich ein fieser Kopfballaufsetzer gegen die Laufrichtung. Ja, mit einer Weltklasse-Parade kann man den rausfischen, denke ich auch. Aber entscheidend ist natürlich, dass Julian Riasson den Kopfballschützen Karaman dann entwischen lässt, dass der ihm vom Rücken nach vorne läuft und eben dann besser zum Tor postiert ist und Nico Schlotterbeck das auch nicht antizipiert hat, dass da einer ist. Und Dortmund war 4-2, glaube ich, in der Überzahl im Strafraum und dann darf man den Gegner einfach auch nicht köpfen lassen. Das ist der Fehler, der vorher begangen worden ist und den hätte man vielleicht mit einer herausragenden Parade noch ausmerzen können, aber glaube ich nicht müssen damit.
Also ich will ihm nicht den Vorwurf machen, dass er die Gegentore verschuldet hat. Ich bin nur der Meinung, dass ein Torhüter, der besser ist, und das ist Gregor Kobel ja, zumindest das Erste. Das Erste glaube ich schon, dass er das verhindert hätte bei dem Zweiten. Das ist in Ordnung. Also wie gesagt, da muss eine Weltklasse-Parade her, damit der nicht reingeht, weil er ist auch gut gesetzt. Der tippt noch auf. Da kannst du nie wissen, wie springt er. Hat Karaman auch gut gemacht, aber ja. Riasson ist auf jeden Fall da schuld und Schlotterbeck hat hinterher auch im Interview bei den Kollegen von Sky gesagt, dass die Absprache da nicht gestimmt hat. Also beide verlassen sich auf den anderen, hat das auch ein bisschen auf seine Kappe genommen. Von daher Okay. Das war schlecht verteidigt, aber auch vorher, wie du sagst, Bellingham bei beiden Gegentoren, insbesondere fand ich auch beim ersten, wo er da im Mittelfeld den Ball verliert, anstatt ihn vielleicht nochmal nach hinten zu spielen, weil er geht dann so halb ins Dribbling. Er will dann immer sehr, sehr viel. Das ist, glaube ich, noch seine größte Schwäche, in manchen Momenten des Spiels zu erkennen, was für eine Phase haben wir gerade. Muss ich jetzt die Aktion wirklich machen oder spiele ich den einfach nur mal zurück? Das ist seinem Alter geschuldet. Ich glaube, in 2, 3 Jahren ist er da deutlich weiter. Und dann wird er diese Fehler auch nicht mehr, ich will nicht sagen regelmäßig machen, aber er wird sie deutlich seltener machen.
Mhm. Ja, tatsächlich, ne, ist dann manchmal übermotiviert. Da fehlt es dann manchmal ein bisschen an strategischem Kalkül, was ist gerade angebracht. Na klar, möchte er dann irgendwie den nächsten Angriff einleiten und immer offensiv spielen, alles auf eine Karte setzen, war in diesem Fall die falsche Entscheidung. Und es gibt eine Statistik, dass der BVB mit 4 Gegentoren nach Bellinghams Ballverlusten irgendwie im Spielaufbau, dass er da diese Statistik, diese negative Auflistung anführt, zusammen mit, glaube ich, Mitchell Weiser von Werder Bremen.
Das ist aber keine gute Statistik.
Ja, genau. Und das zeigt so ein bisschen, ne, wo das Dilemma ist. Na klar, brauchst du ihn, na klar, soll er seine Aktion machen, aber an der einen oder anderen Stelle muss dann vielleicht noch besser abgewogen werden. Aber das ist ein Lernprozess. Er ist wahrscheinlich auch unzufrieden, ist jetzt gerade nicht in Topform in den letzten Wochen, hat nicht mehr seine Torausbeute wie in großen Teilen der Hinrunde, weniger spielentscheidende Szenen. Und das wurmt ihn und dann will er manchmal zu viel auf einmal und das ist dann eher der schlechtere Weg. Aber er ist natürlich auch, ne, hart beansprucht, viel gespielt in den vergangenen Jahren, muss man ja sagen, ohne ernsthafte Pause eigentlich. Und das merkt man dann auch irgendwann bei einem 19-Jährigen, wie sehr ihn seine Verletzung am Knie dabei behindert, ist dann die nächste Frage, ne, wie sehr er da mit Schmerzen toleriert, um zu spielen, wie sehr ihn die Verletzung auch im Bewegungsablauf dann im Laufe des Spiels zunehmend vermutlich behindert, ne? Und grundsätzlich, ja, seine unklare Zukunftsperspektive beziehungsweise seine Unklarheit über einen möglichen Wechsel im Sommer oder auch eben nicht, mag alles damit reinspielen. Was Jude Bellingham als 19-Jähriger liefert, ist extraordinär. Und da den Stab über ihn zu brechen, dass ihm auch mal Fehler unterlaufen, wäre nicht angezeigt, glaube ich. Grundsätzlich ist er auch keiner, der sich halt versteckt, weißt du? Und wenn er dann auf dem Platz präsent ist, mit dem Schiedsrichter interagiert und meckert und Mitspieler auch mal in den Senkel stellt und mehr fordert, damit exponiert er sich natürlich auch. Und wenn ihm dann mal was unterläuft, was besser anders gelöst worden wäre, dann macht er sich natürlich auch durch das andere ein bisschen angreifbarer. Aber gleichzeitig würde ich da an dem Spielerprofil, an den Typen eigentlich wenig ändern oder wenig korrigieren, wenn ich es mir wünschen könnte, denn er lebt ja davon und damit zieht er die Mannschaft ja auch mit und da soll er mal so weitermachen, vielleicht das ein oder andere Mal eher den Kopf einschalten als das Herz.
Ja, das ist aber in dem Alter, glaube ich, habe ich ja gerade gesagt, relativ schwer und ich denke mit der Erfahrung, die dann dazu kommt, ja, weil Erfahrung wird dann immer diskutiert und es wird auch gesagt, Lionel Messi war auch mit 22 schon Weltklasse, aber da reden wir natürlich von einem der größten Spieler aller Zeiten, für viele der größten Spieler aller Zeiten. Das darf man dann, glaube ich, nicht vergleichen. Jude Bellingham hat noch nicht so viele Spiele auf allerhöchstem Niveau absolviert, für sein Alter schon verhältnismäßig viele. Aber ich denke, da muss man noch ein bisschen Geduld haben und man muss ihm das auch verzeihen. Wir haben viele Fragen bekommen, auch zum Derby. Deswegen möchte ich mit den Fragen zum Derby auch anfangen, beziehungsweise die aktuellen Diskussion, die wir gerade rund ums Spiel geführt haben, noch ein bisschen fortsetzen.
Ja, bitte. Wenn du scrollst, kann ich ja einfach nochmal Stefan grüßen. Den habe ich letztens getroffen am Stadion. Der hat uns angesprochen oder mich angesprochen. Mhm. Ein treuer Hörer, der uns immer gewogen ist und sich gefreut hat. Und ich habe mich auch gefreut, ihn mal live zu treffen. Und von daher, Grüße gehen raus an Stefan. Bleib dran und drück der Borussia weiter die Daumen und bleib auch uns gewogen.
Ja, das hoffen wir, dass du uns gewogen bleibst und alle anderen natürlich auch. Ihr könnt auch gerne andere Leute darauf aufmerksam machen. Und in letzter Zeit, muss ich sagen, bin ich auch echt zufrieden mit dem Feedback. Also finde toll, dass sich die Leute so rege beteiligen. Es hat auch jemand geschrieben, pass auf, wo ist es? Habe ich doch gerade noch kurz gesehen. Sascha, ich finde es ehrlich gesagt sehr schade, dass die Fragen der jahrelang treuen Twitter-User jetzt wegen Instagram nur sehr verkürzt oder gar nicht mehr vorgelesen werden. Fair wäre es bei den Fragen im Wechsel mal mit Twitter und mal mit Instagram anzufangen. Das machen wir jetzt ja auch gerade. Mhm. Und werde ich mir auch merken, manchmal kann ich dazu erklären, überschneiden sie sich halt. Also dann kommt es im Endeffekt aufs Gleiche raus, ob ich jetzt die Frage bei Twitter oder bei Instagram vorlese. Aber hier wird gefragt, Sascha, du sagtest noch im letzten Podcast, es wird niemals passieren, dass wir das Derby verlieren. Ist ja auch nicht passiert. Und nun, ich bin immer noch geschockt, kann das Ganze irgendwie nicht verarbeiten. Wie wurde das Ganze aufgearbeitet im Verein? Naja, der Verein ist jetzt in den letzten Tagen sehr still gewesen.
Ja, gleichzeitig auch nach englischen Wochen, ne, braucht es dann Sonntag nochmal das Auslaufen und Spielersatztraining. Montag war dann frei, denn die Woche vorher mit Leipzig, Chelsea, Schalke war natürlich sehr anstrengend. Aber ja, das wird intern bearbeitet werden, intensiv, da können wir uns alle sicher sein. Edin Terzic steht nicht im Verdacht, dass er es mal locker angehen lassen würde, sondern er ist er einer derjenigen, der mit ganz viel akribischer Arbeit fast rund um die Uhr sich immer Gedanken macht. Und für diese Woche waren viele taktische Einheiten auf dem Trainingsplan. Von daher gehe ich mal davon aus, dass da das ein oder andere vielleicht schon am Samstag gegen Köln zu sehen sein wird, was sich die da überlegt haben. Und wenn dann der ein oder andere Spieler noch zurückkommt, Marco Reus, Gregor Kobel, vielleicht Karim Adeyemi, dann wird auch die personelle Situation sich wieder deutlich entspannter darstellen und das wird dem BVB in jeder Hinsicht helfen.
So, jetzt scrolle ich mal kurz durch Instagram, ob es hier noch Derby-Fragen gibt. Sieht mir nicht so aus.
Das ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht das beliebteste Thema nach diesem 2:2.
Nee, natürlich nicht. Aber eine Frage dazu haben wir noch. Im Vorfeld des Derbys wurde immer wieder der Mythos des Derby-Helds besprochen. Ist das nicht eher ein Mythos aus der Vergangenheit? Beispiel, Mokoko hat das Derby im Hinspiel entschieden. Im Winter wollten ihn viele Fans wegjagen.
Na, das unterstellt ja, dass dieselben, die ihn gefeiert haben, ihn auch im Winter wegjagen wollten. Das ist, glaube ich, so nicht eindeutig zu beantworten, ob das der Fall ist. Muki war sicherlich im Hinspiel der Derby-Held. Wie lange das dann trägt, ist ja nochmal eine andere Frage. Ich glaube, Shinji Kagawa wird auf alle Ewigkeiten ein Derby-Held bleiben beim BVB. Und da fallen mir noch zwei, drei andere ein, die da sicherlich auch für lange Zeit mit irgendeinem gewissen Derby in Verbindung gebracht werden. Alex Frey zum Beispiel fällt mir da auch nochmal ein. Oder Ebi Smolarek bei einem gewissen 2-0 in einem ganz bestimmten Jahr, wie der da auf dem Zaun steht. Das sind Derby-Heldengeschichten, ja. Und manche haben halt eine längere und manche eine kürzere Halbwertszeit aufgrund der aktuellen Ereignisse.
So, jetzt haken wir das Derby, glaube ich, thematisch, inhaltlich ab und kommen quasi zu allen anderen Hörerfragen. Los geht's. Oh, da wird die Tür richtig zugemacht vom Kollegen Kevin Kiska. Kann uns wohl nicht mehr ertragen. Naja, okay. Wann werden Entscheidungen und Verkündungen bei den beiden offenen Stellen technischer Direktor und Leiter der Lizenzspielerabteilung erwartet? Kehl deutete vor einiger Zeit an, dass man beide freie Stellen neu besetzen möchte.
Ja, eher Richtung Sommer, glaube ich. Das kann man dann in Ruhe aufarbeiten, einarbeiten, umsetzen. Da gibt es bestimmt Gespräche, aber ich glaube, Sebastian Kehl führt, glaube ich, Dutzende Gespräche wahrscheinlich schon am Tag und in der Woche mit Personalentscheidungen, Zukunftsfragen und das ist eins der Themen, aber ich glaube, da sind die Gespräche mit der aktuellen Belegschaft oder der zukünftigen Belegschaft im Bereich mit Stollenschuhen und kurzen Hosen dann eher noch brennender und gravierender und das andere läuft dann eher so im Hintergrund. Also ich gehe davon aus, dass im Sommer das ein oder andere da noch zu entscheiden oder zu verkünden sein wird, ja.
Ich fasse jetzt mal alle Fragen zu Sebastian Allaire und neue Stürmer eventuell, den man bräuchte, zusammen, weil viele dazu geschrieben haben. Deswegen können wir jetzt auf das Thema vielleicht auch etwas intensiver mal eingehen hier bei den Hörerfragen. Ich lese mal die erste dazu vor. Mhm. Bei aller Sympathie für Allaire, aber muss der Verein nicht für die Möglichkeit vorsorgen, dass er womöglich sein altes Niveau nicht wieder erreicht? Die anderen Stürmer drängen sich ja auch im Moment nicht auf. Ohne einen Top-Stürmer wird es sehr schwierig, Titel zu gewinnen. Andere haben geschrieben, dass die Frage ja auch erlaubt sein muss irgendwann natürlich. Und das klingt ja hier mit den ersten Worten dieser Frage auch durch, bei aller Sympathie für Allaire, natürlich. Ich glaube, wenn Edin Terzic noch einen absoluten Top-Stürmer im Kader hätte, würde Allaire aktuell wahrscheinlich nur eingewechselt werden.
Ja, denkbar. Und gleichzeitig muss man ihm natürlich die Spielminuten geben, um wieder auf dieses Niveau zu kommen. Wann und wie das gelingen kann, mag ja keiner vorhersagen, weil es eben kein, weil es ein Präzedenzfall ist, weil keine Erfahrungswerte da in diesem Bereich hat. Aber ich habe gerade in dieser Woche nochmal die Geschichte aufgeschrieben, wie treffunsicher die Dortmunder Torjäger sind, die eigentlich gar keine Torjäger sind, sondern eben es da reichlich missen lassen. Ich glaube, das waren Malen, Modest, Adeyemi, Haller, diese vier Stürmer, alle seit Sommer 21 gekommen, Transfersumme Richtung 100 Millionen Euro und 20 Tore bislang. Das ist reichlich wenig, ich glaube alle 311 Minuten.
Und die haben zusammen schon 20 Tore?
Ja, die haben zusammen, weil Adeyemi jetzt regelmäßig getroffen hat, ja seit der Winterpause.
Ja, und Malen hat ja pro Saison 2 Tore, ja, dann passt das.
Ja, ich glaube er hat jetzt insgesamt 11 in anderthalb Jahren oder sowas, ja? In über 60 Spielen, ja. Aber natürlich ist jeder Fall sowieso einzeln zu betrachten und auch unterschiedlich gelagert. Bei Malen läuft die Bewährung und der tut wenig dafür, oder er tut schon was dafür, aber es gelingt ihm nicht, auch am Wochenende ja 2 dicke Chancen liegen lassen. Eine von denen sollte er machen. Da glaube ich nicht mehr so richtig an den Durchbruch. Bei Toni Modest auch eher nicht, dass das bis zum Ende seines Einjahresvertrags im Sommer nochmal großartig anders wird. Karim Adeyemi war auf einem guten Weg bis zu seiner Muskelverletzung. Da hat er richtig stark ansteigende Form unter Beweis gestellt und war auch torgefährlich, hat Scorerpunkte gesammelt. Ich glaube, 6 waren es jetzt im Jahr 2023 bis zum Hertha-Spiel, wo er dann ausgewechselt werden musste. Also da geht es in die richtige Richtung. Und bei Haller, ja, ist es und bleibt ein Fragezeichen. Das klingt da ja auch mit durch. Wie muss man ihn bewerten? Ich glaube, man muss, und das verdient grundsätzlich jeder, er in seiner Situation im Besonderen, abwägen, den Hintergrund auch beleuchten. Gleichzeitig ist es genauso wie wenn ein 17-jähriger Moukoko da spielt, wenn der Profifußball spielt, dann muss er auch bewertet werden wie ein Profifußballer. Und genau das gleiche bei Sebastian Haller nach seiner Erkrankung. Mit der gewissen Vorsicht, das nicht zu übertreiben in der Kritik, das geht mir bei manchen Fans schon zu weit. Aber natürlich ist er gerade nicht der Spieler, den der BVB vor einem Jahr angeworben hat, ne? Wo er irgendwie 11 Tore in der Vorrunde der Champions League geschossen hat und in Holland auch Torschützenkönig war. In dieser Form ist er nicht. Wann kommt er dahin? Wissen wir nicht. Wie kommt er dahin? Einen anderen Weg als Training und Arbeiten gibt es nicht. Von daher arbeitet er total viel. Es gibt Sonderschichten im Training, nach dem Training nochmal extra Torschusstraining, Chancenverwertung etc. pp. Das alles macht der BVB. Und ob und wie mal der Knoten platzt, ist die Frage. Natürlich würde es so einem wie Haller auch mal helfen, wenn er eine vernünftige Flanke bekäme. Denn im Kopfballspiel in der Luft ist er im Strafraum durchsetzungsfähig. Gleichzeitig sieht natürlich auch jeder, und das streitet ja auch der BVB nicht und die Trainer nicht, fehlt ihm noch diese Spritzigkeit und diese Antrittsschnelligkeit und dieses ja ganz große Durchsetzungsvermögen. Ja, ist er im Moment eher immer als Wandspieler eingesetzt, ne? Muss irgendwie Bälle annehmen, verarbeiten. Das macht er auch sehr geschickt, auch auf engstem Raum, auch unter Gegnerdruck. Aber selbst wenn er mal dann den Pass nach außen bringt, dann kommt die Flanke, bevor er wieder im Strafraum ist, weil er dann eben nicht schnell genug nachrücken und einrücken kann. Da braucht es noch ein bisschen und da muss noch intensiv an den Abläufen gearbeitet werden.
Ja, also ich kann die Frage nachvollziehen der Leute, die sagen, die Stürmer funktionieren nicht, Haller ist nicht auf dem Niveau. Ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, wo nochmal erklärt wurde, dass Haller schon deutlich besser spielt als Modest, weil er die Gegenspieler anders bindet. Wenn natürlich aber alle jetzt auch merken, er hat die schnellen Schritte nicht mehr, den Sprint auch nicht mehr in sich im Moment, oder die Spritzigkeit auch, um dann gewissen Abwehrspielern mal wegzulaufen und dann ja die taktischen Verschiebungen auch zu kreieren dadurch oder Räume zu kreieren, besser gesagt. Ja, dann ist halt die Frage, irgendwann musst du die Entscheidung ja mal treffen, aber du kannst ja auch nicht mit Modest das Spiel anfangen. Also wäre dann die Lösung, vielleicht Donny Malen vorne drin spielen zu lassen. Da hast du gesagt, da glaubst du auch nicht mehr dran. Kann ich auch mehr als nachvollziehen, weil er jetzt mehr als anderthalb Jahre Zeit gehabt hat, zu zeigen, was er kann. Und das war bislang leider sehr, sehr wenig. Ich hätte gar nicht gedacht, dass er schon 11 Buden gemacht hat. Aber vielleicht sind da auch ein paar im Pokal mit dabei. Aber ja, das ist natürlich dann relativ schwierig. Ich will jetzt auch nicht irgendwie die Hoffnung da aufgeben, um Gottes Willen. Ich glaube, dass auch, wie du das siehst, dass Allaire einfach nur weiter Zeit und Einsatzminuten braucht. So, wenn das dann im Herbst, Spätherbst irgendwann weiter so funktioniert wie aktuell, dann muss man sich natürlich ernsthaft Gedanken machen. Das ist aber auch eine Frage der Kasse. Also du wirst natürlich auch von den Hörern jetzt regelmäßig gefragt, beziehungsweise es wurde zuletzt mal gefragt nach den Finanzen und einige haben gesagt, wie viel Geld ist denn in der Kasse für den Sommer? Jetzt bist du hier. Ich habe gesagt, die Leute sollen nochmal fragen, bitte auch, wenn du hier sitzt, weil du unser Finanzexperte beim BVB bist. Können die sich überhaupt einen Top-Stürmer für, ich sag mal, 30, 35 Millionen im Sommer nochmal leisten oder sollten sie tatsächlich lieber auf anderen Positionen schauen, was sie machen? Zum Beispiel für den Fall, dass Jude Bellingham im Sommer geht.
Ja, genau. An dieser Personalie hängt natürlich total viel. Ne? Vorausgesetzt, Jude Bellingham signalisiert dem Club, ich möchte nicht verlängern, ich möchte das nächste Jahr auch nicht mehr in Dortmund spielen, sondern würde gerne jetzt im Sommer zu einem anderen Club gehen. Dann reden wir natürlich über eine Bruttoeinnahme von 120, 130 bis 150 Millionen, wann auch immer die fließt und wie die Klauseln und Nebenabsprachen da lauten, hast du natürlich dann eine viel, viel größere Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und du wirst das ganze Geld ja nicht für einen neuen Spieler aufwenden. Im Gegenteil, damit kannst du vielleicht mehrere Problemfelder vielleicht gleich schließen. Zur Stürmerfrage. Wir wissen, dass Anthony Modests Vertrag nicht verlängert werden wird. Ob Daniel Mahl nächstes Jahr noch in Dortmund spielt, da würde ich mal ein großes Fragezeichen hintersetzen. Für Modest kriegst du natürlich keine Ablösesumme. Vertrag läuft ja auch aus. Bei Mahlen ist das anders. Ich glaube, dass der schon noch einen gewissen Marktwert hat. Und mit der Voraussage, du gibst zwei Stürmer ab, hast noch Haller und Moukoko und bräuchtest dann am besten noch einen dritten dazu, kann man sich sicherlich Gedanken machen, was für ein Stürmer das sein müsste, welche Erfahrung der mitbringen muss, welche Qualitäten, um eben das bestehende Stürmerset dann zu ergänzen. Ja, da wird sich Sebastian Kehl eifrig Gedanken machen mit der Scouting-Abteilung und sicherlich auch unterwegs sein. Und na klar, wenn du einen Top-Stürmer für 30, 35 Millionen bekommen kannst, kann ich mir vorstellen, dass der BVB da aktiv werden wird. Kann mir aber auch vorstellen, dass sie sagen, wow, wir wollen Moukoko ja eigentlich noch weiter aufbauen und glauben an ihn, trotz seiner Verletzungsanfälligkeit. Und wollen Haller jetzt auch nicht dann wieder einen vor die Nase setzen, denn er ist ja immer noch jetzt aktuell der Rekordtransfer des Clubs und hat eine schwierige Zeit zusammen mit dem Club durchgestanden. Und wir glauben noch an ihn. Und dann ist die Frage, wie ergänzt du diese beiden Stürmertypen von ihrem sportlichen Profil her, von ihrer Entwicklungszeit her, ne? Wenn du Moukoko immer noch als ganz jungen Stürmer siehst, obwohl er auch schon 60 Mal in der Bundesliga gespielt hat oder 60 Mal für den BVB gespielt hat, und Haller als den Erfahrenen, der noch 3, 4, 5 gute Jahre eigentlich haben sollte, musst du gucken, was du da zupuzzelst.
Ich sollte den Ton bei mir wieder einschalten, wenn ich schon was getrunken habe
zwischendurch. Manche sagen so, andere sagen so.
Ja, vielen Dank. Freut mich. Ich gucke jetzt gerade hier nochmal, weil das Thema Transfers und Bellingham und auch Sturmspitze auf beiden Plattformen häufig angesprochen wurde, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Thema für den Sommer. Hier wird auch gefragt, wer wird auf jeden Fall, oder auf jeden Fall ist gut, wer wird eventuell hochgezogen? Was ist der Plan des BVB mit Kamara, Koulibaly und Brunner aus der U23?
Ja, Brunner ist ja noch eigentlich U17-Spieler, ne? Und spielt schon hoch und oben in der U19. Kann sein, dass der vielleicht im Sommer mal häufiger im Training dazu genommen wird und an der Länderspielpause, um einfach mal ein bisschen da Profiluft zu schnuppern, ne? Vielleicht. Aber wenn gleichzeitig hier bei der U19 jetzt entscheidende Wochen anstehen, Youth League, Endrunde, Deutsche Meisterschaft, dann ist es wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt dafür.
Wann kommt Adeyemi wieder zurück?
Ich bin guter Dinge, dass er am Samstag wieder spielen wird. Vielleicht noch nicht von Anfang an, aber für einen Kurzeinsatz reicht es hoffentlich.
Ist Nobby unantastbar als Stadionsprecher? Nach Corona macht er immer mehr Show. Ist nicht das erste Mal, dass wir hier Fragen, kritische Nachfragen zu Norbert Dickel bekommen.
Was ist da los? Ja, hat er viele Fans, aber auch gibt es zunehmend Leute, die mit seiner Art und Weise da durch die Veranstaltung zu führen nicht mehr so richtig einverstanden sind. Ob er unantastbar ist, weiß ich nicht, aber ich habe jetzt auch nicht Leuten hören, dass der da irgendwie als Stadionsprecher abgesetzt werden würde.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, da muss einiges passieren.
Ja, ist natürlich immer noch eine Kultfigur, ne? Auch wenn manches den einen oder anderen nervt, kann ich auch nachvollziehen, wenn er dann die Spielernamen nicht so auf dem Schirm hat oder sonstiges, dann mag das den einen oder anderen verärgern. Oder wenn du denkst, da muss man jetzt nicht noch den Spielernamen ein zweites und drittes Mal aufrufen in dem Moment.
Das kann man machen in besonderen Situationen.
Es sollte was Besonderes sein.
Also ich sag mal, bei dem Ausgleich von Modest gegen die Bayern kann man das mehrfach machen. Ist das okay? Jetzt nicht 10-mal?
Ja, bis abgepfiffen ist.
Ja, stimmt. Das war ja dann nicht mehr so lange. Und es fragen auch einige tatsächlich nach Anton Stach von Mainz 05.
Ja, habe ich gelesen. Ist natürlich als Spieler aus dem erweiterten Kreis der Nationalmannschaft einer, den alle Bundesligisten aus dem oberen Regal im Auge haben. Wenn ich das richtig verfolgt habe, war die Hinrunde nicht so wirklich glänzend von ihm. Die Rückrunde spielt Mainz stark. Ich glaube, die sind auch unter den besten dreien, glaube ich, jetzt in der Rückrunde oder in diesem Kalenderjahr. Also der 2-1-Sieg vom BVB da im Ende Januar, glücklicher zustande gekommen, war auf jeden Fall richtig was wert. Ob er derjenige ist, der dem BVB da dramatisch weiterhelfen wird, weiß ich nicht. Ob man ihn als Ergänzung braucht, weiß ich nicht. Aber klar, die Planstelle von Mo Dahoud wird ja auf jeden Fall frei. Allerdings ein bisschen offensiver dann als Achter. Ja, ich habe den Namen auf dem Schirm und bin aber eher noch skeptisch, ob das tatsächlich dann die Person ist, die da den Zuschlag bekommt.
Hier gibt es einige Anmerkungen und Fragen auch, glaube ich, auf beiden Plattformen. Muss gerade nochmal schauen. Das Thema Außenverteidiger bzw. Rafael Guerreiro. Mhm. Zuletzt haben wir hier im Podcast gesagt, dass Guerreiro bleibt, ist eigentlich mehr oder weniger aktuell auch ausgeschlossen. Aber jetzt hat er ja endlich auf der Position gespielt, wird ja auch geschrieben, wo er hingehört. Wäre es nicht eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, wenn er mehr im Zentrum und offensiver spielen würde? Oder auch linksoffensiv dann im 4-1-4-1. Und man hätte ihn außerdem noch als Backup für die Linksverteidigerposition, wenn Bensebaini kommen sollte, den auch ja einige erwähnt haben. Also wundert euch nicht, dass ich alle Fragen dazu nicht einzeln vorlese, aber ich versuche es immer ein bisschen zusammenzufassen, damit auch jedes Thema drankommt. Und ja, generell der Plan für diese Position, Tom Rothe, das zieht sich ja ein bisschen, also der Kerl ist ja immer noch saujung, von daher sollten wir da nicht übertreiben, was unsere Erwartungen angeht. Aber ich kann mir das ehrlich gesagt auch vorstellen, wenn du mit Bensebaini, Guerreiro und Rothe in die Saison gehen würdest, Reasson kann auch noch dort spielen, dann sollte das doch eigentlich passen. Man kriegt ja jetzt keinen Weltklasse-Linksverteidiger mal eben.
Ja, so mal eben sowieso nicht. Ich sehe Rafael Guerreiro sehr gerne Offensivfußball spielen. Wenn der BVB Ballbesitz hat, kreativ werden muss, macht das Spaß. Er ist ja auch mit der torgefährlichste Außenverteidiger in der Bundesliga, eigentlich auch seit Jahren, auch in dieser Saison tatsächlich. Hat er schon viel kreiert, viele Chancen herausgearbeitet durch Kombinationen. Er hat natürlich seine Schwächen. Ich glaube, wir diskutieren das ja nicht zum ersten Mal, ganz im Gegenteil. Gegen den Ball hat sich Edin Terzic ja nicht ohne Grund für Julian Riasson entschieden oder auch es läuft die Akquise für einen weiteren Linksverteidiger. Wenn man Guerreiro, der gerne in Dortmund auch bleiben würde, sich ja wohlfühlt hier und so, für eine andere Rolle gut gebrauchen kann, dann muss er allerdings auch das da lernen. Ne? Also nur wenn man Achter spielt oder mal auf der Außenbahn offensiv, heißt es ja nicht, dass man sich weniger an der Defensivarbeit beteiligen muss. Im Gegenteil, gerade da möchte der BVB ja hin, höher zu stehen, früher zu pressen, früher den Gegner unter Druck zu setzen, die Intensität da wirklich hochzufahren in jeder Szene. Das ist halt nicht sein Spiel oder nicht seine größte Qualität. Das ist so, wenn man ihn trotzdem, also ich glaube, dass er als Linksverteidiger nicht perspektivisch eingeplant ist.
Anders, würdest du ihn behalten als Alternative für die Linksverteidigerposition, wenn alles andere da irgendwie nicht zur Verfügung steht und als Option, als sehr kreative und ich glaube auch gute Option im Mittelfeld tatsächlich auch auf unterschiedlichen Positionen? Ja oder nein?
Offensiv kann ich mir das deutlich eher vorstellen und wenn ich jetzt die letzten Wochen Revue passieren lasse, dann gefällt mir so ein Guerrero auf dieser zentraleren offensiven Position im Mittelfeld deutlich besser als ein Salih Özcan zum Beispiel, der dafür andere Qualitäten mitbringt. Also wenn du weißt, da kommt ein Gegner, der deutlich mehr Ballbesitz haben wird, der richtig Druck macht vorne, dann ist Özcan wahrscheinlich der bessere Defensivspieler. Wenn du wie auf Schalke weißt, oh, der Gegner interessiert sich gar nicht für Ballbesitz, wir haben da wahrscheinlich 70% oder mehr die Murmel am Fuß, dann kannst du Rafael Guerrero natürlich wunderbar gut nutzen in diesen Fällen.
Hat meine Frage aber nicht so richtig beantwortet.
Wie war die nochmal?
Würdest du ihn behalten, ja oder nein?
Als Linksverteidiger nein. Bevor ich irgendein Wagnis eingehe mit irgendeinem Achter oder Linksfuß, wo ich nicht so genau einschätzen kann, was der mir bringt und ob das sofort funktioniert, dann muss man ja nicht für jemand anderen Geld ausgeben, wenn man einen in dem Kader hat, der das auch spielen kann. Gleichzeitig würde Rafael Guerrero natürlich noch eine ordentliche Ablöse einbringen, die der BVB vielleicht auch an anderer Stelle dann gut nutzen kann.
Hier läuft der Vertrag nicht aus.
Läuft sogar aus?
Ich meine ja.
Der erwischte mich gerade auf dem falschen Fuß?
Ich glaube ja. Kann aber auch sein, dass er noch einen Vertrag hat bis zum nächsten Sommer. Ich glaube, der Vertrag läuft aus. Ich will mich aber gerade nicht festlegen. Spielt aber auch im Endeffekt keine Rolle. Du kannst gerne mal nachschauen.
Ich gucke nach.
Ich bin der Meinung, der Vertrag läuft aus. Weil die ganze Zeit davon gesprochen wurde, der Vertrag wird nicht verlängert. Und dann denke ich mir, ja gut, darüber würde man ja nur diskutieren, wenn der Vertrag ausläuft. Eventuell vertue ich mich. Aber gut, dass es dieses Internet gibt.
Mhm.
Und wir da mal kurz nachschauen können. Deswegen verzögern sich die nächsten Sendungen um 20 Minuten.
Richtig.
Okay, alles klar, hatte ich das richtig im Kopf.
Ja.
Ich würde ihn behalten. Zwei Jahre. Vertrag, leistungsbezogen. Und dann ist das, glaube ich, gut für alle Beteiligten. Dann ist er immer noch verhältnismäßig jung. Also ist kein Rentenvertrag. Ihr kennt das Spiel, schreibt Ziehender Gauner. Wer war in seiner Prime besser Trainer Edition? Fantastisch. Wir haben gestern da schon ein bisschen philosophiert. Ich finde es diesmal aber relativ einfach. Wir fangen an mit, also in seiner Prime. Favre oder Tuchel?
Tuchel.
Das denke ich auch. Jetzt, pass auf, Röber oder Stöger? Wahnsinn.
Ja, Stöger.
Denke ich auch. Hitzfeld oder Sammer?
Hitzfeld.
Skibbe oder Lattek? Also stimme ich wieder zu.
Ja, dann muss man ja wohl Lattek sagen. Ne?
Ja, in seiner Prime, der hat auch den Europapokal der Landesmeister gewonnen.
Ich wollte gerade sagen, für die,
zwar schon
für
was
die,
her,
für die Jüngeren unter euch, schaut euch mal die Historie an.
Da hätte man zum Beispiel Lattek gegen Hitzfeld setzen müssen.
Ja, da wäre aber auch dann Hitzfeld.
Denkst du?
Gewesen. Ja.
Lattek hat in den 70er Jahren schon unfassbar viel Erfolg gehabt.
Mhm.
Ein Kultcoach. Van Marwijk oder Doll?
Van Marwijk.
Das glaube ich auch. Jetzt Bosch oder Rose?
Rose.
Hat nicht aber Bosch mit Ajax die Europa League gewonnen?
Ja, auf jeden Fall haben sie da mal, wen haben sie weggeräumt? Schalke, glaube ich, oder? Wer war das? Haben sie
ja, ja, Schalke. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, die haben sich 6-7-8-0 geschlagen.
Der war mit Ajax sehr erfolgreich. Das hat ihn ja dann auch international aufs Tableau gehoben und in den Fokus gerückt. Ja, ja, aber in Dortmund nur sehr kurz. In Leverkusen ein bisschen länger und jetzt in Frankreich war es ja auch nicht so glorreich. Also nein, ich glaube schon, dass Marco Rose ein richtig guter Trainer ist.
Hier fragt er auch noch, wann Einladung in den Podcast? Ich habe nicht auf seine Mail geantwortet. Ich habe bislang keine E-Mail bekommen. Schick mir doch einfach, ich folge dir jetzt bei Twitter, schick mir doch bitte einfach eine Direktnachricht bei Twitter. Kann ja nicht so schwer sein. So. Nochmal hier, Rafa als Linksverteidiger, nein danke, die Frage haben wir eben schon diskutiert. Seit dem 22.01. in der Bundesliga weiter ungeschlagen. Das stimmt nicht, man ist ungeschlagen seit dem letzten Spiel vor der WM. Wann hat man denn da gespielt?
0-2 in Wolfsburg, 2-4 in Gladbach.
Ja genau, also seit dem 2-4 in Gladbach ist man ungeschlagen.
Ja.
So, jetzt pass auf, wer wird bei den Ruhrnachrichten Head of Sport? Wir haben keinen neuen Head of Sport.
Das ist richtig, genau. Die Aufgaben werden aufgeteilt auf unterschiedliche Personen in unterschiedlichen Redaktionen.
Oh, da kommt ein Hund rein. Ja. Stark.
Ja.
Schöner Hund, tatsächlich. Mit Klavi fällt ein Gesprächspartner für den Podcast weg. Gibt es welche, die bald hier ihr Debüt feiern, die bereits öfter schon durch die RN-Vorschau führten oder gänzlich unbekannt sind?
Ja, das ist ja eine Frage an dich.
Ach so.
Du bist ja hier.
Also, unser neuer Chef, können wir ja namentlich jetzt nennen, oder?
Darf man.
Ja, ist Thomas Schulzke. Der wird aber jetzt nicht so den Reporter machen. Von daher wird er wahrscheinlich auch nicht im Podcast mit dabei sein. Es würde mich sehr wundern. Dann haben wir noch einen weiteren neuen Kollegen im Team. Der ist aus der Lokalsportredaktion auch bekannt. Hat früher viel im Handball auch gemacht. David Döring. Vielleicht ist der auch mal im Stadion. Also wenn der auch mal im Stadion ist, dann kann der theoretisch ja auch mal in einen Podcast kommen. Ist aber wichtig, dass man halt auch im Stadion dabei ist, um dann Live-Eindrücke bekommen zu haben. Habe ich das jetzt richtig ausgedrückt grammatikalisch? Ich glaube nicht. Ich hoffe, ich habe die Frage aber richtig beantwortet. Und es wurde bei Instagram auch noch gefragt, was macht denn Klavi jetzt? Das hat er, glaube ich, letzte Woche erzählt. Wenn er es nicht erzählt hat, ist auch egal. Den Podcast mit Reinhold Luno solltet ihr ja trotzdem gucken, habe ich eben schon gesagt. Er arbeitet jetzt in seinem Heimatort Ascheberg im Münsterland und kümmert sich um
Öffentlichkeitsarbeit, ja, Marketing,
so ein Kram. PR. Genau, Tourismus, genau. So ein Kram.
All das.
Ja, ja, hat auch schon mehrfach erzählt, dass es da echt gut ist. Jetzt wird ja auch noch der Hund quasi vor die Tür extra geführt.
Ja, lenkt mich aber überhaupt nicht ab.
Nee, gar nicht. Gar nicht. So, moinsen ihr beiden. Ich verstehe das ganze Gemecker aktuell nicht. Was ist denn hier schon wieder passiert? Jetzt haben wir zweimal nicht gewonnen, aber gleich alles ist schlecht. Der Trainer, die Mannschaft. Sorry, vielleicht sollte man einfach mal die eigenen Erwartungen überdenken. Das glaube ich übrigens auch. Und bei Instagram habe ich gelesen, sowas ähnliches. Wir sind nur 2 Punkte hinter den Bayern. Ich weiß gar nicht, was das Ganze soll.
Ja, ist ja richtig. Klar, also mit dem Jahr 2023 können doch bislang alle sehr zufrieden sein. Chelsea hätte besser laufen können, das Derby hätte anders ausgehen können, aber da waren ja auch noch ein paar andere Spiele, die sehr positiv für den BVB verlaufen sind. Und also ich erlebe jetzt hier in meinem Umfeld, redaktionell oder ob es bei Fans ist, gar nicht so eine negative Stimmung, die wäre auch überhaupt nicht angebracht. Also warum?
Und da passt diese Nachricht wunderbar dazu. Ja. Dank eurem tollen Podcast bin ich dem BVB nach 28 Jahren als Distanzfan nah wie nie und werde gegen Köln dank toller Kontakte, Dankeschön, siehe Bild, aha, das erste Mal im Stadion sein. Wow, ich freue mich wie Bolle. Habt ihr Tipps für einen Stadion Grünschnabel?
Oh. Ja, schwarz-gelbe Kleidung wird sehr gern getragen im Stadion, den das Tipp kann ich geben.
Ja, ja. Genau. Ich würde auf jeden Fall an seiner Stelle, glaube ich, vorher erstmal mir eine Bratwurst nicht vom Öler gönnen in der Gartensiedlung Ardeiblick und dann würde ich danach eventuell ins Schwimmbad gehen, unterhalb der Südtribüne, also am Südeingang und würde da vielleicht noch ein bisschen was trinken und da gibt es immer auch Erbsensuppe, glaube ich. Würde ich dann auch noch machen und dann wird man wahrscheinlich, also er wird ja nicht alleine gehen, der liebe Daniel, mit ein paar Leuten noch ins Gespräch kommen. Mhm. Ja. Ich glaube, so würde ich das machen.
Ja, wenn das erste Mal hier ist, vielleicht gucken, ob am Wochenende noch eine Stadionführung irgendwann mal möglich ist. Das muss Stadion auch nochmal in leerem Zustand, aber dafür auch in allen Ecken wahrnehmen und entdecken kann. No, kann man machen.
Ja, finde ich schon. Ja. Kann man machen. Ich hoffe, wir haben dir ein paar gute Tipps gegeben. Ich weiß ja nicht, ob du irgendwie länger in Dortmund bist, aber das Wochenende kann man auf jeden Fall sinnvoll nutzen. Ins Borussiaum kann man vielleicht auch noch gehen.
Borussiaum ist auch noch da.
Ja.
Und wenn man sonst nachher nicht weiß, der Start wurde ganz in der Nähe, einfach klingeln.
Ich bin am Wochenende nicht da.
Ach, verflixt. Ja. Dann kannst du ja dein Zimmer zur Verfügung stellen.
Kannst einmal raten, wo ich bin?
Ach, irgendwo Handball.
Ja. Nantes, Hinspiel, Viertelfinale European League.
Ah ja, richtig. Bist du schon dran?
Ja, das wird eine harte Kiste. Ja. Ich hätte nichts dagegen, wenn das Spiel 3 Wochen später wäre. Dann wären die Chancen aufgrund der verletzten Misere deutlich größer.
Sag sowas nicht. Auch so ein Ding beim BVB, ja, ne? Da geht wochenlang alles gut und plötzlich patz, patz, patz.
Ja.
Fallen sie dann doch wieder weg.
Ja.
Und erstaunlich, ich will das Thema jetzt gar nicht groß machen, aber bei Kobel beim Aufwärmprogramm, also am Spieltag, bei Adeyemi Anfang des Spiels, bei Brandt Anfang des Spiels, da muss er vielleicht nochmal ein bisschen in die Routinen gehen. Denn in der Woche ist ja in der letzten Zeit irgendwie nie was passiert. Malen hat mal einen Schlag auf den Fuß bekommen, aber das passiert halt im Trainingsspiel. Aber diese 3 Verletzungen, Anfangsphase bzw. Aufwärmprogramm und raus. Ärgerlich.
Sehr ärgerlich. Und das sind ja nicht irgendwelche Spieler, sondern wichtige Spieler.
Ja. Und ne, hat keiner angeführt als Begründung für das nur 2:2 auf Schalke. Aber natürlich hast du mit Kobel, Brandt, Adeyemi, Reus auch Leistungsträger ersetzen müssen. Und das hat die teilweise zweite Reihe nicht geschafft.
Hi ihr Halunken, was soll das Klein-Klein rauskombinieren bei eigenem Abstoß immer? Gegner rauslocken, gut und schön, aber wie viele gefährliche Situationen für den Gegner sind dabei schon rausgesprungen? Wäre ein stumpfes Wegschlagen nicht häufiger effektiver? Fragt Dominik.
Ja, das ist natürlich der Plan, ne? Aufzubauen, tief den Torwart mit einzubeziehen, 3+1 aufzubauen, oft mit Can, der sich dann noch fallen lässt, die Außenverteidiger hochzuschieben, um halt mehr Leute in die hinterste Reihe schon frühzeitig zu bekommen. und gleichzeitig empfiehlt sich auch manchmal ein Weiterball, weil du mit Metaller auch jemanden hast, der den mal verarbeiten kann und weil der BVB seit eh und je gut darin ist, diese zweiten Bälle zu erobern und dann schnell zu spielen. Aber ich glaube, das Spiel mit dem Torwart, das Klein-Klein, wie er es nennt, kann schon sehr hilfreich und wichtig sein. Das müssen dann auch alle mitmachen, ne? Wenn du weißt, okay, der Ball geht jetzt nach außen an die Linie zum äußeren Innenverteidiger dann ja meist, dann müssen aber die anderen 3, 4, 5 ihre Laufwege auch schon so langsam mal einschlagen, damit dann eben der Pass aus der Drucksituation an der Außenlinie auch schnell nach vorne gespielt werden kann und dann 1, 2, 3, patz, die Abläufe sitzen. Es gibt einige Szenen aus den letzten Wochen, wo man sich das nochmal angucken kann, wie das gedacht ist, wenn es dann wirklich innerhalb von 10 Sekunden mit 3, 4 Stationen über die Seite nach vorne geht, kann der BVB.
Servus Jungs, gibt es neue Erkenntnisse zu den angeblichen antisemitischen Handlungen von Teilen der Ultras beim Derby? Habt ihr davon etwas mitbekommen? Ich war ja nicht im Stadion, deswegen habe ich nichts mitbekommen. Ich habe aber mitbekommen, dass das passiert sein soll. Falls das passiert sein soll, schämt euch. Wirklich?
Ja, ich habe es auch nicht mitbekommen, bin auch von der Nachricht überrascht worden, weil es kein Thema war. Es ist akustisch nicht durchgedrungen. Ich glaube auch, gab es keine Hinweise von Fanbeauftragten oder sonst was, dass da was vorgefallen wäre. Ob das jetzt Ultras waren oder irgendwelche Hooligans oder Gleichidioten, ich würde da vorsichtig beim Begriff Ultras ein bisschen differenzieren.
Kann ja auch nicht alle über einen Kamm scheren.
Genau. Also auf jeden Fall, wenn es so war, waren es Idioten und die sollen bitte nicht mehr ins Stadion kommen. Punkt.
Ja, die sollen generell mal ein bisschen nachdenken. Mhm. Wobei, das ist vielleicht das Grundsatzproblem an der Stelle. Sollte Reus seinen Vertrag nicht verlängern, wer wird Kapitän? Könnte man diese Rolle nutzen, um Bellingham zu halten?
Ja, Tlot ist ja schon als dritter Kapitän da in die Verantwortung eingebunden. Sicherlich auch, um ihn ein bisschen zu umgarnen, aber auch, weil er natürlich ein entscheidender Faktor auf dem Feld ist. Ja, der Mannschaftsrat ist aktuell Hummels, Reus, Süle, Can. Kann mir gut vorstellen, dass da ab dem Sommer ein Gregor Kobel, irgendwann auch ein Nico Schlotterbeck, auch ein Jude Bellingham, wenn er denn da bleibt, da in diesen Kreis integriert werden und vielleicht der ein oder andere von den Altgedienten sagt so, ja, ich sag meine Meinung, wenn ich gefragt werde, aber wir müssen hier so mal einen Generation- und Verantwortungsübergang hinbekommen.
Hier wird nochmal was geschrieben zu Bilanz in der Bundesliga, 80er, eine Unentschieden, 0 Niederlagen, 2023, Stimmung gleich Friedhof. Ja,
ich empfinde das gar nicht so, ist das so?
Es gibt den einen oder anderen, auch die eine oder andere Person in der Öffentlichkeit, die von peinlich und so gesprochen hat, fand ich jetzt überzogen.
Nein.
Fand ich völlig überzogen. Nachts im Briefkästchen, Grüße zurück. Weißt du, was das Briefkästchen ist?
In Kneipe?
Ja. Ja, genau. Erstmal ein cooler Name für eine Kneipe. Bin ich mal angesprochen worden. Da ging es um das Thema Brunch. Wann beginnt ein Brunch und wann endet er?
Ist das jetzt eine...
ist eine erstgemeinte Frage.
Okay. Wann beginnt ein Brunch?
Das war nämlich, da waren so drei Jungs.
Ja.
Und die drehten sich dann irgendwann zu uns um. Mhm. Und sagten so, ja, wir haben eine Frage, wann beginnt ein Brunch? Und witzigerweise war einer der Kollegen... Der drei war ehemaliger Mitarbeiter hier in der Sportredaktion und der andere hörte auch den Podcast regelmäßig, glaube ich. Wie auch immer, jedenfalls drehten die sich um und wollten wissen, weil sie untereinander diskutierten, wann beginnt ein Brunch und vor allem, wie lange geht ein Brunch?
Ich würde sagen, er beginnt so um 11 und wie lange er dann geht, das ist ja beliebig.
Wow, okay, ich glaube, das wird die Frage nicht zufriedenstellen für die Jungs, also beantworten.
Ich habe einen klaren Startpunkt benannt.
Ja, ich weiß, ja.
Und entweder kann man dann nicht mehr essen und macht nichts mehr oder man hat irgendwie so einen Frühschoppentag und nichts mehr vor, dann kann man ja vom Brunch dann gleich in den Dämmerschoppen übergehen.
Aber normalerweise wird ein Brunch jetzt nicht gehen bis 15 Uhr. Weil die haben natürlich dann teilweise untereinander so argumentiert, Brunch setzt sich zusammen aus Breakfast und Lunch. Mhm. Und Lunch kannst du ja, ich sag mal, locker bis 14 Uhr haben. So, um 15 Uhr in der Regel isst du nicht mehr zum Mittag. Ja. Aber...
Ja. Ist halt die Frage, keine Ahnung, ich kann mir das vorstellen, Beispiel in der Gastronomie, ne? Du bietest einen Brunch an und wann müssen denn die Gäste dann rausgehen, damit dann irgendwann nachher die Kuchenfraktion und Kaffeefraktion ankommen kann?
Ja, 14 Uhr, oder?
14 Uhr?
Ja, hab ich schon.
Okay.
Ich war letztens hier mal brunchen mit meinen Eltern, als meine Mutter Geburtstag hatte und da ging der Brunch, glaube ich, so um 13.30 Uhr hat man uns gesagt, sie räumen gleich irgendwann ab.
Last Order, bing, bing, bing,
ja,
bing,
so
bing, bing.
Ja, so ungefähr.
Mhm. Ja, okay, einverstanden.
Ja?
Ja.
Na gut. So, ich hoffe, wir haben die Frage beantwortet haben wir. Hier nochmal Rafa Guerrero, hier nochmal Allaire und Ballverlust Bellingham und so weiter und so fort. Wird man Bellingham mal ein Spiel pausieren lassen müssen?
Na, hat er jetzt eine ruhige Woche, ne? Und da, das wird ihm reichen als Pause. Er will ja auch gar keine Pause. Das ist ja auch nicht der Fall, dass er sagt, boah, ich brauche mal irgendwie im Moment. Vielleicht wäre es taktisch klug, zumindest zu überdenken, ob er denn wirklich bei der englischen Nationalmannschaft jetzt dann zweimal über die volle Distanz gehen muss, wenn die in der WM-Qualifikation ist es ja schon dann für die, ne? Deutschland hat Freundschaftsspiele, zweimal die volle Distanz gehen muss. Ich glaube, die spielen gegen Italien, England und noch wen? Ja, vielleicht gibt es da die Chance, dass er in den zwei Wochen dann nicht nochmal zweimal 90 Minuten für die Three Lions durchrackern muss.
Das wird ja in der Regel von den Nationaltrainern selten so gemacht, wie die Vereinstrainer es gerne hätten.
Es gab auch Spieler eines Clubs, der im Süden Deutschlands beheimatet ist und traditionell viele Nationalspieler stellt, deutsche Nationalspieler stellt. Die hatten dann ja regelmäßig so kleinere Verletzungen und Blessuren, die dann ausheilen mussten.
Ja, meinst du den Basti Schwein ja auch, der da häufiger mal eine Pause gemacht hat?
Der gehörte auch zu diesen, ja.
Ja.
Alles gut, ne? Wenn es so ist, dann ist es so. Keine Ahnung. Und wenn Marco Reus sagt, boah, ist eine EM, aber ich kann nicht mehr, ich brauche Pause, dann ist es so. Die Spieler werden ja spätestens in zwei Jahren dann nochmal wirklich knüppeldick durchgescheucht, von daher, ja.
Super Podcast, ist euch bekannt, danke dafür, ob ihr auch von Spielern gehört werdet. Ich denke ja, Julian Brandt hat seit Jahren schon den Podcast gehört und das ist der Grund, weil ich so an ihn geglaubt habe, dass er jetzt zuletzt so durchgestartet ist.
Ja, das ist auch so.
Ja, gut. Wer hört außer Julian Brandt noch unseren Podcast? Glaubst du, dass tatsächlich Spieler den Podcast hören? Bei Mats Hummels könnte ich mir das vorstellen.
Hat er auch sogar einen eigenen.
Ja, eben, deswegen glaube ich schon, dass er an Podcast interessiert ist.
Gibt bestimmt den einen oder anderen, der sich mal was anhört.
Mats, komm doch mal in unseren Podcast.
Ja. Das macht eine Gett. Dann machen wir auch Werbung für deinen.
Ja.
Aber wenn genau. Er das nötig hätte.
Ich glaube, das hält sich in Grenzen.
Aber der hat doch gesagt, letztens, er macht seinen Podcast jetzt immer so lange, wie er spielt, ne?
Also, ja, genau. Dann deswegen immer nur eine kurze Folge.
Ja, genau. Und ja. Auch jetzt, nach Schalke, können wir ja reden.
Ich sag mal
und
so.
Er hat ein super Spiel gemacht auf Schalke. Ne? Wir haben eben diese eine Szene angesprochen, wo er ein bisschen wackelt, aber ansonsten richtig gut.
Ja gut, und das war ja nicht selbstverschuldet so halbwegs, sondern da hatte Schlotterbeck ja auch noch eine Rolle dabei. Aber Mats Hummels im Podcast vor Publikum fände ich schon eine coole Sache.
Ja. Und auch einer, der ja ohne jede Frage und ohne jeden Zweifel rhetorisch so gewandt und begabt ist, dass er sich da auch nie unsicher fühlen würde.
Mats, da könnten wir mal richtig einen raushauen. Der Erfolgspodcast und noch deiner dazu quasi in einer Sendung.
Mhm. Sehr spannend.
Ja. Ja, ich glaube, das würde humortechnisch auch einigermaßen, da könnte man sich ein bisschen kebbeln. So. Ich glaube, das würde mit Mats ganz gut klappen.
Ich glaube, mit Mats Hummels kannst du auch 90 Minuten Vorgeplänkel machen.
Oh ja, Mats, komm bitte unbedingt in die Sendung. Ich freue mich so auf dich. Fantastisch, großartig. Danke, Jürgen. Danke. Das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Vielleicht kann Kevin Kiska ein Best-of-Vorgeplänkel zusammenstellen und dann, da wird sich schon was finden.
Dann kommt keiner mehr.
So, jetzt pass auf, ordnet bitte diese elitäre Auswahl an Offensivspielern nach ihrem Erfolg beim BVB von schlecht zu am schlechtesten.
Ich mag die Frage.
Ja, fantastisch. Also, René würde gerne wissen, wie ordnen wir Maximilian Philipp, Ciro Immobile, Emre Mor, Anthony Modest und Julian Schieber?
Das ist wirklich exquisit. Also die sind ja alle richtig durchgestartet. Also Immobile tatsächlich, muss man sagen, stopp, da muss ich Abbitte leisten. In Italien bei Lazio natürlich eine Nummer.
Absolut.
Ja, ich glaube Emre Mor war flop, flop, flop. Toni Modest. Ach ne, mit wem soll ich anfangen? Mit schlecht zu ganz schlecht?
Ja, genau.
Ah, okay. Dann würde ich sagen Philipp.
Würde ich auch sagen.
Schieber, Immobile, Modest, Mohr.
Ja, ich glaube, Immobile hatte tatsächlich in der Saison zweistellig getroffen. In der Bundesliga nicht, hat er, glaube ich, 3 Tore gemacht. Mhm. Er hat auch in der Champions League gegen Arsenal so eine geile Bude gemacht.
Ja, wo wir es heute rätseln, ob es ein Trick war oder ein Zufall.
Ja, stimmt. Also, ihr könnt das gerne nochmal bei YouTube irgendwie suchen oder sowas, aber das Tor von Ciro Immobile gegen Arsenal war definitiv gewollt. Na, wenn man weiß, wie viele Tore der jetzt in Italien geschossen hat. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es schon über 200 Serie A-Tore sind, aber es sagt ja schon ein bisschen was aus über die Qualität.
Italien wird auch ganz schlecht verteidigt, ne?
Ja. Aber er passte einfach auch nicht rein in dem Moment, muss man auch sagen. Ich glaube, er hatte schon das Potenzial gehabt, auch in der Bundesliga ein sehr, sehr guter Spieler zu sein. Bin aber auch ein bisschen Fan von daher. Gut, also ich sage Philipp, Immobile, Schieber, Modest und Mohr. Wobei Modest und Mohr, das ist gehüpfig gesprungen. Naja.
Ja, kann man ja anders
bei Modest bewerten, ne? Stimmt zumindest die generelle Einstellung.
Ja, ja, da passt ganz viel grundsätzlich. Ne? Und er hat ja auch in der Bundesliga zwei, dreimal gezeigt, dass er über eine ganze Saison richtig viel knipsen kann. Darauf warten wir bei Emre Mohr noch lange, glaube ich.
Wie haben sich die vergangenen Trainer auf die Arbeit von euch ausgewirkt? Favre hatte immer Probleme mit der deutschen Sprache. Rose und Terzic sind wortgewandt. Ausgerechnet da verspreche ich mich natürlich, der Klassiker. Mit wessen Aussagen konntet ihr die besten Beiträge verfassen und wie würdet ihr den Charakter der Trainer beschreiben?
Ja, Charakter der Trainer kann ich jetzt nicht in der Kurzversion, glaube ich, machen. Aber das, was mir so spontan in den Sinn kommt, Thomas Tuchel, natürlich rhetorisch hochbegabt, hat wirklich auch auf die blödeste Frage oder auf die wiederholteste Frage immer noch eine gute Antwort gegeben, mit der man wirklich arbeiten konnte. Ob das dann tatsächlich alles immer so bewahrheitet hat, war dann noch eine andere Frage. Aber sehr differenziert, sehr gute Auskünfte gegeben. Ich weiß gar nicht, ob er heute auch noch so gesprächig ist. Früher in Dortmunder Zeiten war er das, hat das wunderbar immer elaboriert und ausgeführt, was er sich an Gedanken gemacht hat. Lucien Favre hat sich ja vor allem auf den Pressekonferenzen, ne, mal so ein bisschen hinter seinem vermeintlich schlechten Deutsch versteckt. So im normalen Gespräch hat er da deutlich weniger Schwierigkeiten mit der Sprache gehabt. Aber das war natürlich immer für ihn eine gute Möglichkeit oder eine Ausflucht, um da irgendwelchen bohrenden Nachfragen aus dem Weg zu gehen. Marco Rose, ja, so wie er halt ist, ne? So, schon, ja. Jemand, der gut sprechen kann, der auch was sagen kann, der auch weiß, wie er mal nichts sagt. Natürlich so ein bisschen, ne, so mit Ärmel hochgekrempelt und so, wie er ist so. Edin Terzic ja auch. Absolut, wobei man, ne, bei ihm ganz andere Nuancen dann immer raushört und rausspürt, merkt, wie persönlich wichtig ihm das alles ist und wie wichtig es ihm auch ist, dass er richtig rüberkommt. Ne? Also wenn du Edin Terzic falsch zitierst oder eine Aussage von ihm in falschen Zusammenhang rückst, dann ärgert er sich schon, weil er da bedacht drauf ist, dass das alles klar und richtig rüberkommt. Ansonsten ist er im Umgang natürlich ein ganz angenehmer Mensch und ein netter Kerl. Marco Rose da vielleicht ein bisschen kantiger, aber der war natürlich auch nicht so lange hier und ne, nicht so warm mit den Leuten so schnell. Wen habe ich denn jetzt noch vergessen? Peter Stöger ist natürlich jemand, ne, mit dem man sich immer glänzend unterhalten kann und auch gerade dann, wenn die Mikrofone aus sind, der auch gut erzählt, keine Frage. Und wo es spannend ist, dem zuzuhören, mit dem, was er alles erlebt hat und kennt und weiß und eben einer, der auch nah an den Menschen dran ist, vielleicht dann eher der Charakter, der emotional an den Spielern näher dran ist oder den emotionalen Quotienten vielleicht ein bisschen höher anzusiedeln als bei jemandem, der dann eher so technokratisch wirkt wie ein Thomas Tuchel.
Bitte, wir wechseln jetzt zu Instagram, weil wir bei Twitter alles durchhaben.
Können wir nochmal so eine lustige Immobile-Frage haben?
Bitte grüßt mir den besten A-Ligisten aus Ostwestfalen, den Herzebrocker SV.
Ja, ist mir aufgefallen. Top, top, top.
Das würden wir nie tun, da einfach irgendwelche Leute grüßen. So, was haben wir denn hier noch? Sollte im Sommer ein weiterer Stürmer her? Es gab Gerüchte um Eile Wahl, 20 Jahre Ligue 1.
Kannst du nochmal Ligue 1 sagen?
Ligue 1.
Oh, stark.
Es ist korrekt, oder? Ligue 1.
Oh.
Heißt es?
Ja, ja, du sagst es so.
Ist mein Französisch so schlecht, dass es schon bei Ligue 1 scheitert?
Nein, nein, nein. Das
hast Wie würdest du es denn sagen?
Ja, genau so. Du hast es nur so
schön ausgesprochen. Ligue 2, natürlich.
Ja, Ligue 2.
Ist auch korrekt, ja?
Ja, bestimmt.
Schönes Sipper. Ja, was sagst du denn zu dem Spieler?
Ach so.
Ja, ich kann dir das mal zeigen, wie der geschrieben wird.
Ja, grundsätzlich glaube ich, es ist spannend zu beobachten, sobald ein Spieler irgendwie zwischen 18 und 20 irgendwo so durchstartet vom Durchbruch ist, wird er automatisch mit dem BVB in Verbindung gebracht, weil das nun mal die beste Adresse ist, um den nächsten Schritt zu gehen.
Der nächste Schritt,
ja, um sich dann auf Top-Niveau auch durchzusetzen. Keine Ahnung, ob das spannend wird nochmal.
Was ist eigentlich mit Matteo Morey und kommt er nochmal zurück?
Ja, Morey ist immer wieder im Training dabei. Ob wir große Hoffnungen haben dürfen, dass er an das Niveau anknüpft, das er schon gezeigt hat bis zu seiner Verletzung und wieder Stammspieler werden könnte beim BVB, da würde ich die Hoffnung ein bisschen dämpfen. Er war jetzt sehr lange raus, jetzt sind schon fast 2 Jahre und da ist natürlich einiges verloren gegangen. Ich weiß nicht, wie stabil sein Körper dann ist, wenn er mal wirklich unter Vollbelastung drin ist im Rhythmus wieder. Bittere Geschichte. Aber können wir vielleicht tatsächlich auch nochmal ein bisschen größer und ein bisschen differenzierter aufschreiben, denn ist natürlich ein bisschen in Vergessenheit. Ich sehe ihn regelmäßig, wenn ich am Trainingsgelände bin, weil er dann da auch rein und raus fährt und seine Extra-Einheiten macht etc. Wann er mal wieder im Kader steht, schwierig, weiß ich nicht.
Mit Kobel wäre man bei Chelsea weitergekommen und hätte auf Schalke gewonnen. Ersteres, da hätte man ja auch ein Tor schießen müssen und auf Schalke gewonnen, haben wir eben schon was zu gesagt, also der Meinung bin ich. Ob Bellingham den BVB im Sommer verletzt, falls man keinen Titel gewinnt, das glaube ich hängt davon überhaupt nicht ab. Morgen, Halunken, hättet ihr Marius Wolf zur DFB-Auswahl nominiert? Ich auf jeden Fall ohne Fanbrille.
Ja, also ich habe da auch schon Spieler nominiert gesehen, die jetzt nicht überzeugender waren als Marius Wolf. Von daher, warum soll der nicht mal eine Chance bekommen? Ob das jetzt aktuell der Fall sein muss, weiß ich nicht. Aber tatsächlich, was ihn interessant macht für Hansi Flick oder für die Nationalmannschaft, ist natürlich seine Position, oder die er jetzt gefunden hat als Rechtsverteidiger, weil die in der deutschen Nationalmannschaft ja seit Jahren ein Schwachpunkt ist. Außenverteidiger.
Kein Verkehrschaos beim Leipzig-Spiel vorgefunden. Warum? Wie lief es bei euch? Ich war nicht da. Warst du beim Leipzig-Spiel?
Ja, ganz früh losgefahren, ganz entspannt durchgekommen und da Kompliment an alle Fans, die sich da an die Hinweise und an die Vorgaben gehalten haben. Kein Verkehrschaos, weder bei der An- noch bei der Abreise. Voll gut.
Habt ihr Infos, wie es mit Paslak und Schulz weitergeht?
Felix Paslak hat ja auch im Winter schon mal, wie im vergangenen Sommer, damit geliebäugelt, den Club zu wechseln, aber da kam das richtige, super Angebot nicht. Jetzt kommt er wieder überhaupt nicht zum Zug, das kann ihn natürlich nicht zufriedenstellen, der muss Fußball spielen und wird dann, da gehe ich aktuell von aus, sich im Sommer einen Club suchen oder hoffentlich nicht nur suchen, sondern auch einen finden, wo er auf gutem Niveau regelmäßig spielen kann, wo er als Fußballer auch auf dem Rasen happy sein kann. Er ist nicht unglücklich in Dortmund, weil er einfach ein guter Typ ist und gerne da bei der Mannschaft ist und auch seinen Beitrag dazu leistet zum gesamten Teamgefüge. Bei Nico Schulz muss man ja abwarten, wie die juristischen Verwicklungen sich entwickeln und abwickeln.
Und, was passiert?
Gucken, was passiert beim Nico. Der ist weiter regelmäßig dabei im Training und so weiter, geht seinem Job nach. Und dann, toi toi toi, gibt es da im Sommer mal eine klare Trennung.
Sehr sympathisch, unser neuer Präsident. Guter Podcast mit ihm. Ja, finde ich auch.
Ja.
Habe ich ja eben schon gesagt. Wie weit schafft es die U19 in der Youth League? Und glaubt ihr an den Klassenhalt der U23? Letzteres wird sehr, sehr schwer. Vielleicht können wir das in einer der kommenden Folgen nochmal etwas genauer thematisieren. Die U19 spielt wahrscheinlich gerade, wenn ihr diesen Podcast hört oder hat schon gespielt gegen Hajduk Split heute Abend. Ich kann leider nicht ins Stadion, wäre sehr gerne dabei gewesen. Abend
U19 Hajduk und der BVB in Hannover gegen Oldenburg.
Ja, und wie weit schafft es die U19 in der Youth League?
Wenn diese Leute hören und das Spiel ist schon gelaufen, ist ja schwierig.
Ja, wir haben aber vorher aufgezeichnet.
Naja, gut. Ich glaube, dass die noch eine Runde weiterkommen. Was spannend wäre, dann gibt es so ein Final Four in der Schweiz dann mit den.
In Nyon,
genau. Kannst du mal Nyon sagen?
Nyon.
Oh, stark. Das wäre ein tolles Erlebnis, glaube ich. Und
Bonne Chance an deinen BVB.
Bonne Chance?
Ja, Bonne Chance. Mhm. Sagt man doch so, oder? Viel Glück.
Ja. Das wäre ein tolles Erlebnis für die Jungs, ne? Das wird bestimmt nochmal richtig pushen und motivieren und wäre genau die Auseinandersetzung auf Top-Niveau, die diese Supertalente eben auch brauchen, um sich weiterzuentwickeln.
Schreibt der BVB 2023 wieder schwarze Zahlen?
Mhm, ja.
Sehr gut.
Da gehe ich fest von aus.
Fernab des BVB, wer gewinnt jetzt die Champions League, Jürgen Kors? Boah, das ist eine echt schwierige Frage.
Also,
Haaland ist ja gestern in der 60. ausgewechselt worden. Ich glaube, war auch leicht angepisst, weil einen hätte er garantiert noch gemacht. Und dann wäre es der Rekord gewesen. Also ist ja so schon geteilter Rekord mit zwei Spielern zusammen. Luis Adriano von Schachtar Donetsk und Lionel Messi natürlich.
Ja. Also, ich glaube, man kommt nicht umhin als Manchester City, als die
wohl stärkste Mannschaft im Wettbewerb zu bezeichnen. Die Bayern muss man natürlich auch auf dem Zettel haben. 3-0 in Summe gegen Paris, kein Gegentor. Puh, das ist schon richtig gut. Formstärkste Mannschaft, vielleicht auch überperformend, ist Napoli natürlich. Die sich nach dem 2-0 in Frankfurt, glaube ich, dann ja wohl locker durchsetzen sollten.
Hast du hast du die Nummer mitbekommen mit dem Verbot, dass die Fans da nicht hinreisen dürfen?
Ja.
Platzt mir doch der Kragen. Was soll das denn?
Unsäglich.
Ja.
Ja, geht nicht. Also, ne, das geht ja erstmal hier um Grundrechte. Man darf doch da hinfliegen, wenn man möchte.
Und man darf sich auch in der Stadt aufhalten, wann man will. Was soll der Scheiß?
Ja.
Tut mir leid.
Ja. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, dass es manche jetzt dann auch noch zusätzlich ausnutzen, um ein bisschen Krawall zu machen da.
Das wäre natürlich bitter. Damit schaden sie sich ja selbst und geben denjenigen recht, die das so entschieden haben.
Exakt,
genau das dürfte eigentlich nicht passieren. Also benehmt euch.
So ist es.
Wird Mats Hummels vielleicht Leiter Lizenzspielerabteilung, so wie Kehl früher? Ja, wäre vielleicht durchaus für geeignet.
Ja, geeignet schon. Prädestiniert würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, Mats ist ja auch so ein bisschen freigeistig und ja.
Sind die Profis heute bei der U19 dabei, um zuzuschauen? Wäre doch mal ein cooles Zeichen. Ja, allerdings wäre das ein cooles Zeichen. Bei dem einen oder anderen kann ich mir das durchaus vorstellen. Zum Beispiel halt Mats Hummels.
Ja, und das Trainerteam, ne?
Mhm. So. Finanzexperte Jürgen haben wir eben schon beantwortet. So weiter. Ich glaube, wie sind fast durch, verspielt der BVB alle Titelchancen in den nächsten 4 Wochen?
Ja gut, die Entscheidungen fallen im besten Fall im Frühjahr. Die eine ist schon gefallen. Viertelfinale in Leipzig im DFB-Pokal ist natürlich eine schwere Aufgabe. Gleichzeitig, ne, wenn bei den Leipzigern jetzt dauerhaft dann Nkunku und auch Schlager fehlen und so, das schwächt sie schon.
Warum ist der Schriftzug der Ruhrnachrichten im Hintergrund blau und die Schrift weiß? Eine 04-Frage ist das. Ja, aber selber hier Ruhrnachrichten falsch schreiben. Ist nicht ein Wort.
Nee. Ja. Nee, 2 Wörter. Also ich weiß, dass es orthografisch, grammatikalisch nicht richtig ist, aber so schreibt sich der
tatsächlich.
Name. Tatsächlich. Wieso blau und weiß? Was? Wo?
Ja,
wo?
Genau. Wieso der Hintergrund blau und die Schrift weiß? Eine 04-Frage.
Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht ganz.
Ja, im Fall gefallen die Farben nicht.
Ja gut, da kann ich aber auch nichts dran. Ich glaube, die Farben sind älter als der benachbarte Fußballverein.
Das kann tatsächlich sein. So, ich glaube tatsächlich, was haben wir denn hier? Ja, nochmal Derby und so weiter.
Kommt diese Pause, die brauchen wir nicht.
Nee, das ist so blöd. Nee, wir sind durch. Wir sind durch und sollten fast alles beantwortet haben. Ja. Fantastisch.
Ich kann noch erzählen, was wir noch so im Betto haben.
Ja,
klar,
gerne.
Sind wir bei der U19 am Mittwoch und schauen auf das Spiel gegen Köln. Wir haben ein Interview mit Steffen Tigges, mit dem Ex-Borussen, der schon 5 Tore gemacht hat für den FC.
Mhm.
2 Doppelpacks und nochmal 1. 5 Tore haben nicht so viele BVB-Offensive.
Nee, auf der anderen Seite hat er nur in 3 Spielen getroffen.
Richtig. Ja, dem BVB immer noch verbunden, der Junge, und ein guter Kerl. Nur am Samstag sollte er sich mal zurückhalten. Dann.
Wird das was? Köln das jetzt nicht gerade in Form.
Köln nicht in Form, Köln aber auch immer eine Wundertüte, ne? Dann spielen sie mal irgendwie 1-1 in München oder schießen Bremen mit 7 aus dem Stadion und dann verlieren sie aber auch 0-2 gegen VfL Bochum. Und tatsächlich haben die zu wenig Punkte. Ich glaube, jetzt haben sie jetzt 27. Das reicht noch nicht. Da muss noch ein bisschen was kommen beim FC. Aber damit können sie sich ja bis nach der Länderspielphase dann Zeit lassen.
Ja.
Also, ne? Dortmund muss gewinnen und dann kann man gucken, was die Bayern in Leverkusen machen. Und dann ist man auf jeden Fall in Schlagdistanz vorm Spitzenspiel am 1. April.
Hab ich Karten für? Ich weiß noch nicht, ob ich hinfahren werde.
Mal also sehen. Da würdest du bestimmt jemanden finden, der da Interesse haben könnte.
Ja, das nehme ich auch. Gucken wir mal, wie sich das gestalten wird. @RNBVB solltet ihr bitte folgen bei Twitter. Jürgen Kors auch und @Sascha Staat. @RNBVB und @Sascha Staat findet ihr genauso auch bei Instagram. Auch da dürft ihr sehr, sehr gerne folgen, um unter anderem Hörerfragen zu stellen und natürlich auch, um unsere Artikel zu sehen und dann auch zu lesen. Jürgen hat gerade erklärt, was auf euch wartet in den kommenden Tagen, und mal sehen, worüber wir in der kommenden Woche sprechen werden. Da bin ich noch nicht ganz sicher, ob wir uns vielleicht mal ein Thema konkret raussuchen. Hat gestern Kevin Pinnow vorgeschlagen, dass wir vielleicht mal ein Kernthema setzen, worüber wir dann sprechen im Podcast, also ein bisschen länger beispielsweise. Wie sieht's bei Bellingham aus? Oder was ist dran, dass andere Vereine an Gregor Kobel baggern? Und ja, solche Themen vielleicht mal, gucken wir mal, ob wir da die Länderspielphase für nutzen, weil da ist es ja nicht immer ganz so spannend.
Ne? Ja, genau, wir können auch noch mal einen für den U-Bereich machen, das fragen ja auch immer mal wieder welche nach, ne? U23 im Abstiegskampf bei der U19, Endphase, DM und vielleicht ja auch noch weiter Youth League und ne, wie wichtig wäre für die eigenen Talente, für den Nachwuchs eine Mannschaft in der dritten Liga, um eben den Sprung nach oben dann mit einem Zwischenschritt zu versehen oder reicht doch Regionalliga? Sind da überhaupt genug Dortmunder Talente dabei, die es wirklich oben schaffen können oder wird die Mannschaft nicht zu sehr mit anderen Jungs aufgefüllt, die keine klare Profiperspektive haben und hier nur den Kader ergänzen? Also was kann man sicherlich besprechen.
Ja, dann machen wir das doch einfach.
Können wir vorschlagen.
Ja. Vielleicht können wir Ingo Poss auch nochmal einladen.
Ja. Sollen wir das mal machen?
Ja. Oder?
Kann man machen.
Ja. Dann werde ich einfach mal mit ihm sprechen, ob er Lust hat zu kommen. Ich finde ihn sehr, sehr sympathisch, aber es gab ja ein bisschen Kritik an der Ausrichtung der U23 zuletzt. Jetzt haben wir fast anderthalb Stunden miteinander gesprochen. Ich weiß, du hast Hunger. Was gibt's? Asiatisch.
Nein. Ich habe was mitgebracht. Meine Frau hat gekocht gestern und ich habe das, was übrig geblieben ist, mitbekommen auf den Weg. Also, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Wir nennen das Elbler Macaroni, Elbler Macron oder sowas. So Nudeln, Kartoffeln, geschmorte Zwiebeln und so ein Auflauf.
Boah, geil.
Lecker. Wenn man so richtig Hunger hat, ne, dann ist das ein
gutes Essen. Aber einen Salat dabei.
Ja.
Der auch lecker ist, ja. Und wahrscheinlich deutlich ungesünder, als es sich eigentlich anhört. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Hoffentlich 3 Punkte gegen den FC und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.